Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
Hallo und willkommen zurück bei Traditionell Unkonventionell, dem Diversity-Podcast. Mittlerweile sind wir sogar bei Folge 5 angekommen und dieses Mini-Jubiläum feiern wir, indem wir wieder außerhalb des Universitätsarchivs aufzeichnen. Heute haben wir uns gedacht, mit unserem Gast gehen wir an einen ganz besonderen Ort. Ein Ort, der vor wenigen Tagen von 3 Ministerpräsidenten, einer Grußbotschaft der Bundeskanzlerin eingeweiht wurde und mit vielen, vielen Millionen Steuergeldern finanziert wurde. Wir sind heute im Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung. Was es mit dem Gebäude auf sich hat, darum geht es heute nicht wirklich, sondern es geht heute tatsächlich um Diversität in den Medien, aber auch um Diversität in Lebensläufen. Dafür haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, den ich jetzt ganz, ganz herzlich begrüße. Nadia Kailuli. Nein, Kailuli. Ich habe es schon wieder falsch gesagt.
Das ist wundervoll, aber ich bin gerade total begeistert. Das, was du machst, mache ich ja immer nur mit einem Prompter und er hat das jetzt hier einfach so Freestyle gesprochen und es steht noch nicht mal auf deinen Karten. Ich bin total begeistert von deinem Moderationstalent.
Danke, danke. Okay. Das liegt daran, dass wir im Vorgespräch ja schon 2, 3 Schlucke von unserem Wein genommen haben. Ich habe nämlich in einem Podcast gehört, dass du am liebsten so Kneipengespräche führst. Und das ist jetzt quasi so ein akademisiertes Kneipengespräch. Genau. Ich kriege jetzt gerade von unserem Podcast-Produzenten, was wir nicht rausschneiden, die Auftaktkategorie. Nadja, erstmal total cool, dass du heute aus Hamburg trotz Bahnverspätung nach Leipzig gekommen bist.
Yes.
Und du wirst auch nicht nur eingeflogen tatsächlich für den Podcast heute, sondern du wirst auch ein bisschen die Leipziger Kneipenszene unsicher machen, hast du gesagt?
Ja, ich dachte, also ich mag das ja sehr gerne, also erstmal freue ich mich überhaupt, dass wir das hier face to face machen.
Ja. Ja. Auch darauf erstmal Prost, ne?
Danke. So. Weil man vor ein paar Monaten hätten wir wahrscheinlich noch einen Zoom-Termin oder sowas ausgemacht. Darüber freue ich mich und schon immer mochte ich es, wenn ich schon irgendwo hin muss, beruflich, dann bleibe ich auch gerne dort, weil ich finde, es ist ja nichts schöner, wenn du dann diesen Ort auch noch irgendwie dir anschauen kannst. Und Leipzig war ich für Steuerung F tatsächlich auch vor kurzem mal und deswegen freue ich mich nochmal hier zu sein. In einen Freitagabend hinein sozusagen.
Ja, das ist immer was ganz Besonderes, so Freitagabend und nicht unter der Woche, wo glaube ich, wenn du von außen kommst, dann kennst du ja nicht so wirklich die großen Kneipen, wo man dann hingeht oder so. Von daher wird es heute Abend ganz toll. Aber über Leipzig reden wir vielleicht später noch, wie du von NRW über Bayern jetzt vielleicht demnächst dann irgendwann perspektivisch nach Leipzig kommst. Jetzt hat Jan mir aber unsere erste kleine Aufgabe zugeschoben. Jan, unser Podcast-Produzent, der hier auch so alles fleißig aufgebaut hat, der möchte immer, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und er hat irgendwas vorbereitet. Ich weiß nicht, was kommt. Okay. Von daher, ich entschuldige mich jetzt schon mal. Icebreaker. Smalltalk und Kennenlernen kann absurd und unangenehm sein. Um das noch unangenehmer zu gestalten, sind hier Fragen zum Kennenlernen aus der Bravo Whoop Whoop. Ist das eine Kategorie der Bravo-Zeitung oder was? Faszinierend. Nadja, wann hast du das letzte Mal eine Regel gebrochen?
Jetzt gerade.
Die Regel hieß, nicht trinken vor der Kamera.
Im Interview nichts trinken. Mhm. Also habe ich jetzt eigentlich heute eine Regel gebrochen.
Ich müsste jetzt gerade ganz kurz überlegen. Ich habe wohl ganz kurz eine ganz schlimme Regel gebrochen, auf die gehe ich jetzt hier vor der Kamera lieber nicht ein. Das machen wir dann danach.
Ach, wirklich, das kannst du nicht machen. Jetzt denken sich alle so, ich auch. Also ich denke mir jetzt so.
Ja, aber das ist der Cliffhanger. Das mache ich jetzt lieber nicht. Nächste Frage: Wie viele Selfies nimmst du auf, bevor dir endlich eins gefällt?
Oh, das geht schon in. Ja, das sind schon einige. Und dann aber, dass ich dann oft dann auch das erste nehme tatsächlich. Also ich nehme schon so 5, 6, 7 nehme ich schon auf und nehme dann oft aber eins von den ersten 3.
Aber bist du jemand, der bei Insta so ganz viele Selfies macht? Also ich habe sehr viele Fotos von dir da gesehen, aber das waren jetzt nicht so die typischen Selfies.
Waren es nicht. Also ich glaube, es ist lange her, dass ich was bei Insta gepostet habe. Aber ich schicke Freunden sehr gerne Selfies.
Okay, aber die müssen ja dann nicht super perfekt sein.
Ach doch, bitte. Entschuldigung, die sollen sich schon denken, das ist meine Freundin.
Ja, da muss ich aber auch sagen, ich bin da ja nicht so der Selfie-Typ. Ne?
Du lässt dich lieber?
Ja. Ich bin tatsächlich auch so, ich lasse an der Uni jedes Jahr neue Pressebilder machen. Und auch nur von
wirklich?
Einem Foto. Ja, auch von einem bestimmten Fotografen, weil der muss mit meiner Eitelkeit klarkommen.
Also,
ich meine, ich bin schwul, ich bin über 30, ich bin 29 und das muss natürlich immer perfekt sein.
Weißt, man muss ich bin 29. Ja,
also. Natürlich bin ich 29, Punkt aus Ende. Wir kommen zur nächsten Frage. Welchen Song könntest du jetzt sofort auswendig vorsingen?
Oh. Ich glaube, jeden Song, wo ich denke, dass ich mitsingen kann, ist per se falsch.
Aber auch nicht so Kinderlieder oder sowas? Oder zählt das nicht als Songs? Wahrscheinlich.
Nee, also als Kinderlieder. Nee, das nicht. Also mir kommt das Erste, was mir kommt, weil ich mich daran erinnern kann, dass ich das immer versucht habe mitzusingen. Ich bin ja ein Dorfkind, ich bin ja im Dorf, auf dem Dorf groß geworden. Ist über den Wolken muss die Freiheit so grenzenlos sein. Und dann mache ich immer, keine Sorgen, sagt man, liegt die Freiheit verborgen. Und
aber bist du jemand, der dann auch bei Konzerten so richtig mitgrölt?
Nein, bei Konzerten stehe ich sowieso ganz gerne in der letzten Reihe. Dieses ganz vorne mitmachen, da denke ich mir immer so, ne, ist mir viel zu. Außerdem ist der Weg von der ersten Reihe zum Mitgrölen bis an die Bar viel zu weit.
Ich wusste, wir sind uns sympathisch, das passt. aber tatsächlich, ich bin bei Schlagern auch sehr, sehr sattelfest. Ich kann fast so die Mainstream, also nicht Helene Fischer, sondern wirklich so die Klassiker, weil ich mit meiner guten Freundin Susi, Grüße gehen raus, in Nicht-Corona-Zeiten regelmäßig zu Dieter Thomas Kuhn gehe und wir dort richtig mitgrölen und mitsingen. Und von daher kann ich auch über den Wolken mitsingen.
Ja, kannst du. Ich finde das aber auch nett. Manchmal denke ich mir aber, du bist auf irgendeiner Fete, lange ist es her, aber bald kommt's wieder, oder im Auto, und dann kommt irgendwie so ein Song und du bist wirklich erschrocken über dich selbst, dass du mitsingen kannst.
Das stimmt.
So, zum Beispiel Barbie Girl, ja? I'm a Barbie Girl in my Barbie World oder so. Und auf einmal sitzt du im Auto, ist es Stau und du singst mit. Und du denkst ja, warum?
Ja, dieses Fremdschämen, das hast du tatsächlich. Mir geht das so mit, oh Gott, wir sind ja heute ehrlich, ne? Westlife. Ich war der übelste Westlife-Fan als kleiner, schwuler Junge auf dem Dorf. Ich habe mir alle CDs gekauft, auch bei der Klassenfahrt in Hamburg. Da bin ich extra ins Krauhaus gefahren, um mir alle CDs zu kaufen. Ich bin heute noch textsicher. Und wenn die im Radio kommen, denke ich so, oh mein Gott.
Also, you can do it.
Ja, für Backstreet Boys bin ich einfach zu jung, ne? Also.
Ja, da kann ich wieder mitmachen.
Aber kannst du heute noch die Texte singen?
Wenn sie dann laufen. Ich würde jetzt nicht
Everybody.
Play, everybody. Ich kann auch die Moves machen.
Ah,
ich
cool.
kann auch dazu tanzen, ja. Oder quit playing games with my heart.
Ja, das stimmt. Ja,
also wenn es dann läuft. Aber ich meine, jetzt muss man auch dann. Ja, Party läuft schon.
Auf allen, bei denen ich was mit der Playlist zu tun habe. Also nein, du bist recht herzlich eingeladen.
Du hast jetzt meine Nummer.
Ja, definitiv. Nee, die hat noch Jan, aber das kriegen wir nachher schon hin. Und ich freue mich erstmal, dass diese Auftaktkategorie so gut geklappt hat.
Ja.
Jetzt steigen wir mal ein bisschen ein. Wir haben dich ja zum Thema Diversität, im weitesten Sinne Diversität in den Medien eingeladen, aber auch zum Thema Lebenslauf. Was ich sehr, sehr spannend fand, und ich gebe zu, ich kannte dich natürlich aus dem Fernsehen von Steuerung F oder den Tagesthemen später. Ich habe mich, wie aber auch mit Susanne Daubner und den anderen Menschen von dem Fernsehen, noch nicht so wirklich mit den Lebensläufen beschäftigt.
Mhm.
So, und jetzt habe ich dann gehört, dass wir was gemeinsam haben. Du bist jetzt nicht die typische Akademikerin, sondern du bist ohne ein Studium zum Fernsehen gekommen.
Ja.
Wie kam es dazu?
Kann ich dir erzählen. Ich war arbeitslos und mein ein Freund, Oliver Sommer, war Kabelhilfe beim Bayerischen Rundfunk und da war ich 23. Und Olli schrieb mich an und meinte so, hey, die machen ein spontanes Casting, würde es heute nicht mehr geben, im Parkcafé in Nürnberg, weil er das gesehen hat beim Bayerischen Rundfunk, dass es da aushing. Und dann hat er mir gesagt, im Parkcafé kannst du einfach hingehen und da castet der Bayerische Rundfunk neue Gesichter für ein neues Jugendformat. Und ich war, wie gesagt, gerade meinen ersten Job verloren.
Hattest du da schon in Bayern gearbeitet? Weil
nein,
du kommst ja aus NRW und dann bist du nach Bayern gefahren?
Ich habe in Bayern meine Ausbildung gemacht, deswegen bin ich nach Bayern gekommen, habe dabei Suse Linum, ich glaube, die Firma gibt's gar nicht mehr, kann man schon noch nennen, großen Außenhandelskauffrau gelernt, habe nichts gelernt, habe nur die Weihnachtsfeiern organisiert.
Ich habe im Studium, im Bachelor Geschichte jetzt auch nicht so viel gelernt.
Ja, ich habe auch Networking gelernt, weil ich musste immer zum Metro und habe dann irgendwie mir auf den falschen Parkplatz und so. Also das war schon auch gut, ich will es nicht bereuen, ich fand die Ausbildung gut. Aber dann nach der Ausbildung kam der erste Job in der Agentur und so und dann war hab verloren, hatte keinen Job und dann bin ich ins Parkcafé nach Nürnberg gegangen, weil ich in Nürnberg gewohnt habe und habe da vorgesprochen vor einem Gremium vom Bayerischen Rundfunk, Journalistinnen, das muss ich mir noch, ich sag so oft, ich lasse dieses...
Ja, über Jennen reden wir nachher Also du, aber wahrscheinlich waren es gar nicht so viele Journalistinnen, oder?
Es war eine Jury, zwei Frauen, okay, zwei cool. Männer, ganz da, ha, und das ist, oh Gott, ist das lange her. Ich möchte es gar nicht sagen, bitte verrat mein Alter nicht. Die Leute sollen alle noch glauben, ich bin jung.
Du bist 29.
Ja, genau.
Ganz klar.
Sieht man, ne?
Ja.
Naja, so kam das. Und dann war ich beim Bayerischen Rundfunk und vom Bayerischen Rundfunk bin ich dann zum Westdeutschen Rundfunk, also zum WDR. Und vom WDR bin ich dann, also ich bin gar nicht innerhalb der Sender gewechselt, sondern ich bin innerhalb der Städte gewechselt. Ich war in Nürnberg und dann wollte ich da nicht mehr sein. Dann bin ich nach Nordrhein-Westfalen zurück zu meinen Eltern. Da wollte ich dann auch nicht mehr sein, obwohl ich meine Eltern sehr gern habe. Dann bin ich nach Hamburg. Da bin ich immer noch, aber ich bin nie gewechselt, weil der Job es gefordert hat, sondern weil ich privat eine Veränderung wollte.
Aber jetzt muss ich, du bist ja nun nicht gerade, also Klischees, Achtung, mhm. Klischeeschein, Bayern. Unglaublich spießig und konservativ. Ja. Du wirkst nicht so. Wie hast du dich als sozusagen NRWlerin in Bayern gefühlt?
Jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube, ich habe den Job auch verloren, weil ich nicht Bayer war.
Also Bayerin.
Bayerin. Nee, wirklich, also irgendwann, also ich habe den Job auch verloren, weil ich wirklich eine kleine Rebellin war. Ich glaube, heute mit meinem Alter, das ich nicht verrate, bin ich anders drauf als mit Mitte 20. Da war ich schon ein bisschen rebellisch. Ich hab mir nicht gerne was sagen lassen von meinem Chef. War so ein bisschen so, ne? Und ich bin immer von Nürnberg nach München gefahren, kam auch ehrlicherweise ein paar Mal zu spät und so. Und ich glaube, das hat denen nicht gepasst. Und ich wurde tatsächlich, O-Ton, mein Vertrag wurde beim Bayerischen Rundfunk nicht verlängert. Pass auf, mit dem Satz, ja, man merkt langsam, dass du auch nicht studiert hast. Und wir sind ja die öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag und du hast ja nicht studiert. Und da dachte ich nur so, wer ist jetzt hier eigentlich der Dumme? Ich meine, ich weiß das schon die ganze Zeit. Ich arbeite seit fast 3 Jahren für euch. Wenn es euch jetzt erst auffällt, Glückwunsch.
Und das war die Ausrede.
Klingt nach einer Ausrede. Die hätten einfach sagen können, Fräulein, entweder du bist hier um 8.30 Uhr in der Konferenz oder du bleibst draußen. Ja, hier stehen ganz andere an, die den Job haben wollen.
Aber wie hast du dich damals da gefühlt, als diese Ansage kam? Weil du sagst ja selber, die wussten 3 Jahre lang, du hast es nie verheimlicht, ja, dass du nicht studiert hast. Klammer auf, meiner persönlichen Meinung, das qualifiziert dich genauso viel oder wenig wie andere. Weil es gibt so viele studierte Leute, die IdiotInnen sind. Also die kenne ich nun mal, Leute, an der Uni. Also von daher, du hast 3 Jahre einen guten Job gemacht,
geil,
wie du meinst.
Dass wir jetzt auch hier von der Uni sitzen, ne? Oder du besser gesagt, ich bin ja, also
ja, wir reden hier ja ganz offen bei traditionell, unkonventionell. Ich habe auch Probleme gehabt mit dieser Überakademisierung und ich glaube auch nicht, dass ein Doktortitel einen zu einem besseren Menschen macht oder dass man in bestimmten Themenbereichen qualifizierter ist. Also jetzt mal ehrlich.
Ja, also ich dachte, also das Ding ist halt, ich kann das natürlich schon nachvollziehen, dass es vielleicht Berufszweige gibt, wo du halt ein Studium nachweisen
Medizin
musst.
Also Medizin, ich möchte auch nicht operiert werden von jemandem, der keine Ahnung hat.
Genau, so, also da bin ich voll dabei. Aber ich finde, wenn du jemanden anstellst und aufgrund von einem Casting, das ist ja eine lange, also Casting und Workshops und so, es hat schon gedauert, bis ich den Job dann auch bekommen habe, du deine Qualifikation irgendwie hinstellst oder deine Basis hinstellst, wo du dich natürlich nochmal weiterbildest, ist ja nicht so, dass ich mich auch weitergebildet habe, finde ich es schon, also sagen wir es so, to make it short, ich wurde, glaube ich, innerhalb meiner ersten Berufserfahrung mit Mitte 20 noch nie so diskriminiert aufgrund meiner Ausbildung wie damals. Also ich habe O-Ton-mäßig den Satz auch gehört von KollegInnen, damals habe ich nur Kollegen und Kolleginnen gesagt, von KollegInnen, die mir gesagt haben, ey, du hast ja nicht studiert. Was willst du hier eigentlich mitreden? Morgens um 8.30 Uhr auf unserer Themenkonferenz. Wo ich mir denke, Moment mal, aber ich bin doch auch ein Zuschauer. Zuschauerin. Und ich bin ja dann am Ende auch die Präsenterin. So, also, ne? Und ich wurde da sehr oft nicht ernst
genommen. Hast du das damals also wenn wir von dem Rauswurf reden, von diesem Satz, hast du in dem Moment auch das tatsächlich realisiert, dass es so diskriminierend war? Oder hast du einfach nur gedacht so, ach, Arschlöcher, ich krieg schon einen Job, oder?
Nee, ich habe das gar nicht, in dem Moment gar nicht als diskriminierend empfunden, sondern wirklich als Schwäche. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, da diskriminiert mich jemand, sondern da ist jemand, zeigt mir den Spiegel und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Du kannst einfach nicht überall mitspielen mit deinem Bildungsstand. So habe ich mich damals eher gefühlt. Die Diskriminierung kam später, als mir dann vorgeschlagen wurde, doch eine andere Sendung zu moderieren, weil ich ja Migrantin bin und ich damit auch Vorbild, wo ich dachte, okay, gestudiert habe ich nicht. Ich darf also nicht Gesicht eines öffentlich-rechtlichen Senders sein. Ich habe aber Migrationshintergrund. Das gibt dem Studium eigentlich so einen kleinen Arschtritt und jetzt kannst du wieder bei den öffentlich-rechtlichen
mitmachen.
Und
das war auch beim Bayerischen Rundfunk?
Das war beim Bayerischen Rundfunk. Ich nenne jetzt auch keine Namen und so und ich will da auch nicht haten und sie haben sich ja auch alle weiterentwickelt, aber das ist schon auch meine Erfahrung und ich bin damals da rausgegangen mit der Haltung, ich möchte beim Fernsehen nicht arbeiten. Das tut mir nicht gut. Mit der Haltung bin ich damals mit wie alt war ich dann, als ich rausgeschmissen wurde? 27 ungefähr. 26, 27, ich weiß nicht mehr genau.
Aber ich stelle mir das so wahnsinnig schwer vor. Du hast eine Leistung gebracht, du hast natürlich warst du die Rebellin, ja, und du hast vielleicht auch Fehler gemacht in dem Sinne, was Pünktlichkeit oder Struktur oder was ähnliches angeht. Und dann wirst du aufgrund eines Umstandes entlassen, der da eigentlich Entschuldigung, du warst beim Moderationscasting. Das lernst du im Studium auch nicht. Also selbst wenn du ein Volo hast, lernst du nicht moderieren. Ja. Ist das nicht irgendwie unglaublich frustrierend? Also ich weiß nicht, und ich würde da stehen wahrscheinlich und denken so. Ach,
nee. Ja, es war frustrierend. Ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, dass meine damals Kollegin, heute Freundin, die ich leider schon lange nicht angerufen habe, ich sage jetzt nur den Vornamen Rosi, wie sie mich auch getröstet hat. Ich habe da wirklich auch geheult. Ne? Ich saß da mit Ende 20 im Büro und musste mich irgendwie einer Kollegin dann anvertrauen, ich wurde gerade gefeuert. So, aufgrund von mit dem Satz, und das ist so passiert leider, dass man mir sagt, du hast nicht studiert. Und da habe ich geweint. Und nicht, weil ich diskriminiert worden bin, sondern weil ich festgestellt habe, du hast ein Defizit. Und den kannst du einfach jetzt so schnell nicht aufholen. Und ich habe bis heute immer wieder Gedanken daran gehabt, vielleicht musst du dann doch studieren, um ernst genommen zu werden.
Kleiner Blick voraus, du hast aber nicht studiert.
Nein, ich habe nicht studiert.
Und du bist trotzdem erfolgreich und super.
Heute ja, wer hätte das gedacht? Also ich meine, meine Mutter freut sich auch, weil ich jetzt nicht mehr fragen muss, Mama, ich komme nach Hause, zahlst du den Zug oder wie?
kleine Frage noch, die ARD, es tut ja immer so, als ob es eine große Familie wäre. Hattest du jemals die Gelegenheit, die Person, die dich damals gefeuert hat, irgendwie nochmal wiederzusehen, jetzt wo du auch so erfolgreich bist, um dann zu sagen, ne? Hat wohl doch gereicht?
Nee, ich wurde auch von vielen Sendern nochmal kontaktiert, aber von dem Sender nicht.
Okay, lieber Bayerischer Rundfunk, sicherlich gehörst du, gehört ihr zu unseren Zuhörern.
Oh nein, das soll jetzt aber kein Hate sein. Man muss ja aufpassen, sonst kriegt man gar keine Jobs mehr. Aber also ich sehe die Unterschiede. Also in der Redaktion, wo ich jetzt bin, beim NDR, Steuerung F, was ja also Innenpolitik, Oberbegriff, da bin ich irgendwann auch zu einem Redakteur von mir gegangen, zu Lutz, und habe gesagt, als ich das erste Reporterstück machen sollte, habe gesagt, du Lutz, ich wollte nur sagen, ich habe nicht studiert, ne, und ich habe auch kein Volo gemacht. Und er hat mich dann angeguckt, so, sag mal, glaubst du nicht, dass wir uns deine Vita angeguckt haben, bevor wir dich hier engagieren? Du machst eine gute Arbeit, du hast ja noch was zu tun, tschüss. Halt mich hier nicht auf mit irgendwelchen belanglosen Sachen in deren Ohren.
Gibt's denn oder ja, gibt's bis heute oder gab's danach immer mal oder auch nochmal irgendwie so diese Situation, dass du damit konfrontiert wurdest, dass so in der Redaktion oder vielleicht mit InterviewpartnerInnen, dass dann gesagt wurde, Entschuldigung, mit Ihnen unterhalte ich mich nicht oder was wollen Sie eigentlich? Sie haben ja nicht studiert. Ich rede nur mit studierten Leuten, weil...
Vielleicht kommt das jetzt nach diesem Podcast, weil es jetzt raus ist. Aber ich will das auch nicht zu hoch feiern. Wow, ich bin da, wo ich bin, ohne studiert zu haben. Ich sehe natürlich durchaus auch Defizite. Das sehe ich durchaus auch. Ich sehe Defizite zu KollegInnen, die volontiert haben. Ja, ich kann eine Kamera nicht an- und ausmachen. Ich habe keine Ahnung von diesem ganzen technischen Kram. Ich habe auch zum Beispiel viele Recherchetools, die Öffentlich-Rechtlichen nutzen. Von denen wusste ich zum Beispiel viel nicht, weil du die im Volo lernst. Also ich will den Bildungsweg, den man gehen kann, auch nicht minderwertig sprechen, nur weil ich ihn nicht gegangen bin. Ich finde halt nur, da sind wir bei Chancengleichheit, dass man durchaus auch Potenzial erkennen sollte und das vielleicht, wenn man die Muße, das Geld, das Interesse hat, fördern sollte. Weil ich glaube schon, dass es in vielen Leuten eben Sachen steckt, die sie selber nicht verwirklichen konnten, weil die Familie, ich meine, studieren ist auch teuer, ja. Also meine Eltern hätten sich das gewünscht, dass ich studiere oder dass ich überhaupt mein Abitur mache. Aber ich bin auch in einer Familie groß geworden, wo Geld knapp war. Wir hatten alles, was wir brauchten, aber dieses Nebenjob mache ich, habe mich entschieden, mache ich einen Nebenjob oder hänge ich an meinen Büchern? Meine Mutter hätte mir nie verboten, an den Büchern zu hängen, aber ich hatte auch irgendwie Bock, mein eigenes Geld zu haben. Weil ich auch in einem Dorf groß geworden bin, also Einfamilienhäuser und. Und der Anspruch war natürlich schon da, das muss man auch ganz klar sagen. Und ich bin froh und dankbar, dass ich auch durch den Bayerischen Rundfunk durch bin, weil es auch eine Schule war.
Natürlich, war wahrscheinlich auch eine wertvolle Erfahrung. Ja. Aber ich glaube, es ist auch in gewisser Weise typisch deutsch, also wenn man es ganz hart mit dem amerikanischen System vergleicht, dass es manchmal nicht um die eigentliche Leistung in dem Feld geht, sondern um irgendwelche Abschlüsse, um irgendwelche Titel, die man hat. Und da bin ich der Meinung, dass das relativ schwierig ist. Ich bleib dabei, natürlich, MedizinerIn sollte man nur sein, wenn man tatsächlich auch vernünftig Medizin studiert hat. Aber für meinen Bereich, ich habe Geschichte studiert, glaub mir, da hat mir niemand erklärt, wie leite ich ein Team, wie verändere ich eine Organisation, wie schreibe ich Drittmittelanträge. Ich meine, meine Stabsstelle gab es ja 2010, als ich gewählt wurde, das erste Mal überhaupt nicht, eine halbe Sekretärin, jetzt sind wir 18 Personen. Mir hat niemand beigebracht, wie man einen Drittmittelantrag schreibt. Mhm. Das habe ich alles selber gemacht. Und diese Leistung wird nicht in einem Kontext, wo es um sehr Titelarbeit geht, wirst du immer wieder gefragt, ach, Sie haben keinen Doktortitel. Also, nö, ich nehme irgendwann mal einen Ehrendoktortitel. Den würde ich nehmen, falls jemand einen übrig hat, ne? Also, finde ich gut. Aber ich finde es auch völlig okay, dass ich jetzt MitarbeiterInnen habe, die teilweise höher qualifiziert sind als ich, was das Akademische angeht. Ich habe den größten Respekt davor, weil ich ganz klar sage, ich hätte keinen Bock, mich jahrelang hinzusetzen, eine Doktorarbeit zu schreiben. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, dafür wäre ich nicht geeignet. Ja. Aber ich habe eine Abteilung aufgebaut, habe Drittmittel eingeworben, mache jetzt einen Podcast, und das geht irgendwie auch, ohne dass man da einen Master in Philosophie studiert hat.
Ja, und es gibt zum Glück auch Leute, die das fördern. Also, ich bin ja seit März 2020 im Moderationsteam von dem Mittagsmagazin, dem ARD-Mittagsmagazin. Da muss ich auch sagen, die Redaktionsleiterin Bettina Schön, ja, die weiß das auch, dass ich nicht studiert habe. Und ich, als sie mich gefragt hat, ey, ich kann mir das vorstellen, dass du hier das Mittagsmagazin moderierst, da hatte ich auch, ich dachte, super, mit Politikern irgendwie wirklich relevante politische Gespräche zu führen in einer Live-Sendung, habe ich auch erstmal die Hosen voll bekommen. Da muss ich auch sagen, da war eine Redaktionsleiterin, die an mich geglaubt hat, die gesagt hat, hey, du kommst da rein, wir wissen, was du beruflich machst oder wissen über deine Arbeit bisher. Und das muss ich auch sagen, da gibt es zum Glück auch Förderer oder Förderinnen.
Fördernde Personen.
Genau, die dann auch auf ihr eigenes Gefühl und Instinkt und Know-how vertrauen, zu sagen, Nadja Kailuli kann auch das Mittagsmagazin moderieren, auch wenn sie nicht studiert hat. Das muss ich schon auch jetzt nochmal dazu sagen, dass ich seitdem ich 23 bin bis heute, man weiß nicht, wie alt ich bin, bei den Öffentlich-Rechtlichen bin, weil ich eben auch dort gefördert worden bin. So.
Und bevor wir jetzt quasi zu einer anderen Episode aus der früheren Vergangenheit kommen, noch einen kleinen Hinweis an unsere Zuseherin. Die Zuschauerinnen kriegen das gar nicht mit, dass hier das Licht gerade ausgegangen ist und wieder angegangen ist. Das ist halt, wenn man live in einem Gebäude aufzeichnet, das im Betrieb ist. Aber dann gehen wir über. Ich würde gerne von dir wissen, ich habe ja investigativ recherchiert.
Ja.
Ich habe extra 2 Rollen Toilettenpapier mitgebracht, weil ich in einem Podcast gehört habe, du hast einen erhöhten Verbrauch davon. Für diejenigen, die vielleicht nicht genau wissen, warum der Typ jetzt über Toilettenpapier redet, du hast da ja so eine eigenartige berufliche Erfahrung damit. Magst du uns daran teilhaben lassen?
Ja, ich wollte gerade sagen, ey, man hört dann doch die Sachen. Man denkt ja immer, man hört das nicht, was man erzählt, aber dann doch. Muss ich hier auch aufpassen, was ich hier erzähle. Ich hatte tatsächlich, bevor ich dann zum Fernsehen gekommen bin, einen Job in einer Eventagentur, Werbeagentur, und ich bin dann eben tatsächlich rausgeflogen mit dem Satz, sie haben einen erhöhten Toilettenpapierverbrauch, und das ist uns aufgefallen, dass sie dem sie hier sind. Da dachte ich auch so, okay. Und ja, das habe ich so auch noch nie gehört, und dementsprechend, ich weiß gar nicht, ob ich heute gönne ich mir.
Also du darfst, wie gesagt, die 2 Rollen sind auch nur für dich. Aber ich muss
sind
trotzdem.
Sind die 2-lagig, 3-lagig oder was?
Ich würde sagen, sind es ist 3-lagig. Wir sind ein Dienst. Also wir sind, also wir.
Es ist
also
nicht 4-lagig.
4-lagig ist es nicht, und es ist bestimmt auch recycelt im Deutschen Biodiversitätszentrum.
Ah ja, okay.
Aber ist es nur für dich.
Ein Hoch auf Klopapier, oder?
Ja, ich liebe es auch. Aber ja, also was denkt man sich in so einem Moment? Weißt du das noch? Weil als ich das gehört habe, ich war kurz so sprachlos. Weil
ich kann dir sagen, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich putze mir jetzt nur nicht die Nase. Obwohl ich das manchmal mache.
Auch das.
Wenn es länger dauert.
Okay, willkommen bei Traditionell Unkonventionell, dem Toilettenpapier-Podcast.
Auch Frauen gehen aufs Klo, und zwar ein bisschen länger.
Ja, aber also, was war denn die wahre Begründung? Also hast du da
irgendwie eine Idee? Wahre Begründung war, dass sie sich gedacht hat, hör mal Fräulein, weißt du, eigentlich machst du gerade den Job, den ich vorher gemacht habe. Das war so ein Ehepaar, hatte eine Eventagentur zusammen, die waren schon ein bisschen älter, und die wollten dann eben das. Die sind immer zusammen als Team zu den Kunden gefahren, als Ehepaar. Und das kam, glaube ich, bei den Kunden nicht so gut an. Und dann haben die sich gedacht, weißt du was, du machst die Buchhaltung, ich mache weiter die Kunden. Wir brauchen aber was Spritziges, was gute Ideen hat und das gut bei den Kunden auch platzieren kann. War ich natürlich perfekt, Entschuldigung. Ja. So, und ich glaube, das hat ihr nicht gepasst. Verstehe ich heute auch gut. Aber in dem Moment dachte ich so, ja, danke schön. Und die hat mich wirklich einen Tag vor Ende der Probezeit war ich dann weg. Also 6 Monate durfte ich mehr Klopapier verbrauchen, als sie sonst verbrauchen.
Ich würde ja heute so ganz, wenn man auch Zeit drüber nachzudenken, würde ich mich auch dann fragen, okay, wenn die einzige Begründung ist, dass du zu viel Toilettenpapier verbrauchst, dann ist das aber doch eine gute kreative Agentur, weil so eine kreative Ausrede, um jemanden zu entlassen, habe ich noch nie gehört.
Da ist das dieses so, sie haben nicht studiert, passt besser.
Das stimmt, das ist vielleicht erwartbarer, sage ich mal so, als darauf kann man sich dann irgendwann einstellen, als das Thema Toilettenpapier. Und du hast vorhin selber gesagt, du warst nicht akademisiert genug, um zu moderieren, aber du hattest Migrationshintergrund, um eine Sendung dazu oder um dir eine anbieten zu lassen. Wie ist das Thema Migrationshintergrund? Also vielleicht kannst du kurz unsere Zuhörerinnen mitnehmen, wo kommt der her, der Migrationshintergrund? Man mag es meinen am Namen, der nicht typisch Müller-Meyer-Schulze klingt.
Ja, also meine Eltern sind aus Marokko. sind beide in Marokko geboren und aufgewachsen und Anfang der 70er nach Deutschland gekommen. Klassische Gastarbeiterkultur, wenn man so will. Und meine Eltern haben drei Kinder und wir alle drei sind in Deutschland geboren, aufgewachsen. Und für mich, ich sage immer, am Anfang mit meiner Geburt oder mit meiner ersten Konfrontation damit, du bist nicht so wie wir, war, du bist Ausländer. Also wir waren Ausländer, trotz in Deutschland geboren, warst du Ausländer. Dann hatten wir, als ich 16 oder 17 war, habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Da haben wir die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Dementsprechend waren wir dann Deutsche. War für mich ein bisschen schwierig, ne? Ich war ja 16 Jahre lang Ausländer und dann auf einmal war ich Deutsche. Und dann wurde auch empfindlich reagiert, mit dem deutschen Pass zu sagen, ich bin Marokkanerin. Nee, bist du nicht, du bist Deutsche. Alles klar, okay, ich bin Deutsche. Dann warst du Deutsche und dann warst du aber Migrantin. Ja, weil irgendwie bist du ja doch nicht deutsch und auch nicht mehr Ausländer. Dann bist du also Migrantin und dann war ich gut Integrierte. Ich weiß eigentlich nicht, was ich bin.
Ich frage mich gerade sozusagen, also für mich sind das so unglaublich viele Labels, die dir in deiner Jugend, deinem Leben so irgendwie draufgestempelt wurden. Wie findet man sich denn? Irgendwie bist du wahrscheinlich alles und nichts, oder?
Ja, man ist am Ende irgendwie Mensch. Ja. Ja, so, man ist Mensch, Frau und was weiß ich. Aber ich bin bis heute, also da sind ja viele in der gleichen Situation wie ich jetzt in Deutschland lebende Menschen mit Migrationshintergrund, mit Migrationsgeschichte, die da eine klarere Haltung haben und eine Definition haben, wie sie betitelt werden wollen. Ich muss sagen, ich gehöre zu denen, die sagen, ey, was, also keine Ahnung, ne, bin in Deutschland geboren. Heute würde ich wahrscheinlich eher sagen, ja, ich bin Deutsche, so, weil ich eben den deutschen Pass habe, aber nicht, weil ich den deutschen Pass habe, sondern weil ich in Deutschland geboren bin und seit Beginn meines Lebens hier lebe und noch nie woanders irgendwie eine Adresse gemeldet habe und ich auch keine Sprache besser spreche als Deutsch, auch da mit kleinen Fehlern, muss ich leider sagen. Manchmal passiert mir das, dass ich zum Beispiel manche Wörter nicht weiß. Muss man auch dazu sagen, manche Wörter höre ich auch heute das erste Mal. Fremdbegriffe oder so, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weiß ich gar nicht, ob es daran liegt, dass ich nicht von deutschen Eltern bin.
Aber würdest du sagen, du bist Nadja und du bist Hamburgerin? Oder bist du?
Nee, das würde ich mich noch nicht trauen, weil ich den Hamburgern nicht ihr hamburgerisch sein wegnehmen möchte. Ich lebe seit 8 Jahren in Hamburg. Ich bin das erste Mal an einem Ort, abgesehen von meiner Kindheit, wo ich sage, so, hier könnte ich auch gerne bleiben.
Du hast ja irgendwie erzählt, ins Ausland wolltest du nie unbedingt, aber Hamburg war irgendwie so eine Traumdestination.
Ja, Hamburg war mein Auswandern. Bist du Leipziger? Sagt man das überhaupt?
Ja, sagt man. Ich würde sagen, vom Herzen her ja, aber ich bin in Dresden geboren, bin dann in der Toskana Sachsens aufgewachsen, was die Oberlausitz ist, und bin dann 2000 zum Studium nach Leipzig gekommen, an die Landesuniversität. Also ich bin Sachse, aber ich würde immer sagen, ich bin Leipziger, weil Leipzig ist immer noch mal ein bisschen was anderes als Sachsen. Also das macht es nachdem Pegida-Legida-Demonstration, ist es super wichtig, um zu sagen, ich komme in Leipzig.
Würdest du sagen, ich bin Ostdeutscher?
Ja, ich glaube, das ist wichtig.
Ja?
Das ist nicht, weil ich mich abgrenzen will, aber es bedingt eine bestimmte Biografie, eine bestimmte Erfahrung, die vor allen Dingen auch von Erzählungen meiner Verwandten herrührt und dem Gefühl, was meine Verwandten dann haben, abgehängt zu sein, eine bestimmte Geschichte in der Wende zu haben, dass Lebensleistung nicht gewürdigt wurde. Und ich finde das einfach wichtig, das auch zu sagen. Ja, ich komme aus Sachsen und aus Leipzig und ich bin tatsächlich auch stolz, weil ich glaube, Sachsen ist ein wunderschönes Bundesland. Wir sind ein Freistaat und das ist auch wichtig, ja, einer von drei Freistaaten, die es überhaupt gibt. Aber ich glaube, das ist einfach auch ein Diversitätsthema. Wir haben alle eine unterschiedliche Sozialisation und es ist was anderes, ob ich jetzt im etwas... Also ob ich jetzt in der Oberlausitz aufwachse, wo man vielleicht Fasching feiert oder im Karneval im Rheinland. Ja, und da würde ich persönlich den Karneval im Rheinland bevorzugen. Der ist ein bisschen lockerer als der Fasching in der Oberlausitz. Aber ja, ich glaube, es ist wichtig, das auch zu benennen.
Ja. Aber damit hast du ja eigentlich fand ich das interessant, wie du das gerade beschrieben hast. Vielfalt, irgendwie anders, irgendwie, ne? Wo kommt man her? Das ist ja was Schönes.
Das ist eigentlich was total Schönes. Also
du hast ja auch richtig so in deinem Gesicht eine schöne Ausstrahlung dabei gehabt, wie du darüber sprichst.
Das liegt daran, dass jetzt mein Weinglas bald alle ist. aber ich wollte noch fragen, welche Sprachen sprichst du denn noch, wenn du sagst, mit dem Deutschen hast du, also ist es nicht ja deine Muttersprache, sondern du sprichst wahrscheinlich noch andere Sprachen?
Nee, meine Muttersprache ist tatsächlich Deutsch.
Okay.
Weil meine Eltern wirklich zu Hause mit uns Kindern Deutsch gesprochen haben. Die wollten, also es lief auch nur deutsches Radio, deutsches Fernsehen. Und Tagesschau, ne, 20 Uhr war bei meinen Eltern Programm. Immer.
Und jetzt, weißt du, also wie kann man denn noch mehr integriert sein als die heilige Kuh? Gut, du, wenn du jetzt beim Tatort mitspielen würdest, dann hättest du wahrscheinlich die Krone der Integration geschafft, ja. Wenn du nicht irgendwie so eine Kommissarin mit Migrationshintergrund spielen würdest. Aber bei den Tagesthemen zu moderieren, das muss doch für deine Eltern auch so sein.
Das moderiere ich aber gar nicht. Jetzt ist es raus. Ich dachte gerade, er hat sich versprochen, ich sag's nicht. Nee, das hatte ich, nee.
Nee, das steht hier aber irgendwo dann drauf.
Ich moderiere da nicht.
Tagesschau 24.
Ja.
Jetzt sage ich erstmal vielen Dank, dass du nicht wie manche andere Gäste jetzt sauer bist, weil ich da etwas gesagt habe, was du gar nicht gemacht hast.
Nee.
Wir nutzen jetzt aber die Chance, um unsere Weingläser aufzufüllen und eine der wunderbaren Kategorien dieser Sendungen anzustoßen. Wir hören uns nämlich jetzt und sehen uns jetzt an die Studie des Monats, die heute von meinem wunderbaren Kollegen Kirill Brandt für uns aufgenommen wurde.
Vorsicht sein. Die Studie des Monats.
Willkommen zur Studie des Monats. Der Journalismus in Deutschland hat ein Diversitätsproblem. Viele Redaktionen sind zu akademisiert und zu weiß. Am Beginn der Karriere steht in der Regel das Volontariat. Drei VolontärInnen der ARD wollten daher genau wissen, wo sie arbeiten und haben eine Umfrage unter rund 180 Volos gemacht, mit folgendem Ergebnis. Frauen sind klar in der Mehrheit. 60% der Volos waren weiblich. Die Führungspositionen in der ARD sind allerdings nur zu rund 40% von Frauen besetzt. Ein Problem, was sich vermutlich nicht von alleine lösen wird. Dieses Problem kennen wir auch von den Unis. Trotz jahrelanger Struktur und Förderarbeit steigt der Anteil von Professorinnen nur sehr langsam. Apropos Universitäten. Die meisten ARD-Anstalten setzen fürs Volontariat ein abgeschlossenes Studium voraus. Um auch die Perspektive von Nicht-AkademikerInnen besser einzufangen, geht der MDR mit gutem Beispiel voran und verlangt von den Volos künftig kein Studium mehr. Betrachten wir eine weitere Diversity-Dimension. Ein Drittel der Volos gab an, einen Migrationshintergrund zu haben. Das bedeutet, dass entweder sie selbst oder mindestens ein Elternteil aus dem Ausland kommen. Das liegt über dem Bundesdurchschnitt, wo jede bzw. jeder Vierte einen Migrationshintergrund hat. Schaut man sich die Chefredaktionen der größten deutschen Medienhäuser an, reicht der Anteil der ChefredakteurInnen mit Migrationshintergrund nicht ansatzweise an die 25% der ZuhörerInnenschaft heran. Achtung, Clash. Ihr Anteil beträgt nur rund 6%. Dies hat erstmals eine wissenschaftliche Studie der neuen deutschen MedienmacherInnen herausgefunden. Und sie machen auf die fatalen Auswirkungen aufmerksam. EinwanderInnen und Geflüchtete werden häufig nicht im positiven Kontext, sondern überwiegend als Problem, als Bedrohung und nicht zugehörig in den Medien dargestellt. Die Berichterstattung sei oft undifferenziert, diskriminierend und sehr wertend. Die Themen handelten häufig von Armut, Religion, Kriminalität oder Integration. Im Ergebnis, zu weiß oder zu akademisiert, führt zu Diskriminierung und fehlenden Perspektiven, die wir für das Lösen globaler Probleme so dringend brauchen. Medien tragen Verantwortung aufgrund ihrer Macht und ihres Einflusses auf die Dinge, die wir täglich sehen, lesen und über die wir uns unterhalten. Und es besteht akuter Handlungsbedarf. Die Frage ist nun, wie kann das gelingen? Die Studien haben wir euch übrigens in den Shownotes und in der Beschreibung verlinkt.
Die Studie des Monats.
Ja, die Weingläser sind gefüllt und wir sind zurück, nachdem wir die Studie des Monats angesehen haben. Zunächst, bevor wir über die Inhalte reden, ein großes Lob an meinen ganz tollen Kollegen Kirill Brandt, der die Studie eingesprochen hat. Grüße und tausend Küsse, das hast du ganz toll gemacht, Kirill. Und ich freue mich auf weitere Studien. So, jetzt zurück zu dir, Nadja.
Ja.
Du hast, während wir die Studie uns angesehen haben, die ganze Zeit gesagt, ja. Genau, und das schicke ich meinen Chefs.
Ja, das. Ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und wenn sich andere Leute damit so auseinandersetzen, ich will nicht sagen, dass das Team von der ARD sich damit nicht auseinandersetzt, um Gottes Willen. Aber ich fand es jetzt auch interessant, ja. Und ich weiß auch, was ich werden will.
Chefredakteurin.
Intendantin.
Ja, finde ich richtig. Also ja. Die stehen über den ChefredakteurInnen, ne?
Ja.
Finde ich gut.
Also irgendwie Programmchef, Programmchefin, Chefredakteurin. Ich möchte dahin, ich muss die Tagesthemen gar nicht moderieren. Ich möchte bestimmen, wer die Tagesthemen moderiert.
Ich finde, das ist super. Traditionell, unkonventionell, der Karriere-Podcast. Wir sehen hier die künftige Intendantin. Hättest du einen Lieblings-NDR oder wäre es dann noch der MDR? Oder ist es eigentlich egal? Hauptsache Intendantin. Ich glaube, so viele Intendantinnen gibt es ja nicht in der ARD, ne?
RBB. Beim RBB haben wir MDR. Eine Intendantin, ja. MDRs auch,
ja.
Ne? Bei den anderen, nee, sind alles.
alles wahrscheinlich.
Und dann ältere. Der WDR hatte lange Monika, wie hieß sie denn? Monika, ich weiß es jetzt nicht. Und dann kam Tom Buro. Der WDR hatte auch lange eine Frau als Intendantin.
Ich möchte jetzt keine Altersdiskriminierung machen, aber sind in der Regel alte weiße Männer, ne? Okay, kein Kommentar dazu, du bist ja da angestellt.
Aber das wäre doch was. Also oder Bundespräsidentin.
Nee, das möchte ich werden. Du könntest Bundeskanzlerin werden, dann könntest du was bestimmen.
Nee, ich möchte lieber Bundespräsidentin werden. Ist viel geiler. Du gehst irgendwo hin, machst eine Ansprache irgendwie so, liebe Leute, seid friedlich miteinander.
Und kriegst dein Leben lang irgendwie diesen Ehrensold.
Ja, lebst im Schloss Bellevue, Digga. Ich würde da Partys machen.
Ja, ich auch.
Alle dürfen endlich kommen.
Bei mir war das alles, es ist eine Disco-Kugel da, sozusagen an der Decke angebracht werden und megamäßig.
Und ich würde auch wirklich, ich würde auch keine Strumpfhose tragen. So. Also entweder nacktes Bein oder Hose.
Ich mag ja, also als traditioneller Teil von traditionell unkonventionell würde ich ja, den Frack finde ich ja schon, ich sehe sexy aus im Frack.
Ja?
Ja, doch schon.
Ja, ich sehe nicht sexy aus in einer hautfarbenen Strumpfhose.
Nee,
dann
das
hast
kann
du jetzt schon sicher, oder was?
Ja, okay. Ich würde sagen, da ich ja jünger bin, mit 29, machst du zuerst Bundespräsidentin 10 Jahre, danach kann ich das machen.
Genau.
Vielleicht werde ich vorher.
Ich glaube, das wäre auch ein bisschen, ich glaube, so weit sind wir nicht. Sorry, dass ich das sage, aber erst eine Frau und dann ein Schwuler.
Aber eine Frau mit Migrationshintergrund, ja, das ist es.
Ja.
Wollte gerade sagen, das wäre natürlich.
Wer hat jetzt hier den Vortritt? Ne? Also sind wir jetzt eigentlich Konkurrenten in unserem
Minderheiten-Battle,
ja. Genau.
Aber ich würde dir tatsächlich den Vortritt lassen. Ich glaube, ich werde dann in der Zwischenzeit irgendwas anderes machen. Ich hatte mit Irina Schlauch in unserer letzten Folge Tradition und Unkonvention über Fernsehsendungen gesprochen, die ich gerne moderieren würde. Vielleicht mache ich dann erstmal eine Karriere im Privatfernsehen oder im öffentlichen Recht. Nee, Privatfernsehen.
Ja, das Ding ist, es kommt drauf an.
Ja, so wie gewisse amerikanische Ex-Präsidenten, die haben ja auch sozusagen erst im Privatfernsehen Karriere gemacht, um dann Präsident zu werden. Und nach dir kann man es eh nur verkacken. Ne? Wenn du einmal 10 Jahre Bundespräsidentin wärst, dann werden die mich alle mit dir messen und dann denke ich mir auch so, kann
ja,
ich auch.
Ja, aber mit mir doch besser als mit denen davor.
Definitiv. Also ich würde dich wählen, wenn ich in der Bundesversammlung wäre, was ich natürlich
nicht bin. Ich weiß gar nicht, was ich besser finde, Intendantin oder Bundespräsidentin?
Na, erst Intendantin und dann wirst du daraus gewählt zur Bundespräsidentin. Weil dann bist du bekannt und dann wirst du Bundespräsidentin.
Ja, und dann hat man auch so ein bisschen so andere Qualitäten. Von jetzt auf gleich auf Bundespräsidentin wäre ein bisschen hart, ne?
Aber könntest du, oder? Ich meine, so ein bisschen reden. Du hast Redenschreiberin und so weiter. Aber das ist eine gute Frage. Hast du mal über Politik, also eine Karriere in der Politik nachgedacht?
Ich muss ganz ehrlich sagen, da denke ich an meinen Geschichtslehrer aus der Realschule, der wirklich zu mir sagte, also entweder gehst du in die Politik oder zum Fernsehen. Und da war für mich beides ganz weit weg, weil mir eigentlich immer gesagt wurde, du wirst Arzthelferin oder Krankenschwester. So. Heute bin ich immerhin so im
typisch weiblich,
ne? Ja, weiblich, Beruf, ja. Typisch weiblich und migrantisch, ne? Ja. Arzthelferin, Krankenschwester, so. Das vielleicht noch Bürokauffrau. Das war auch noch eine Empfehlung. Aber mein Geschichtslehrer hatte tatsächlich gesagt, entweder Politik oder ins Fernsehen. Naja, ins Fernsehen bin ich ja schon gekommen, ne? Oh, jetzt hast du mich getriggert, jetzt habe ich Bock.
Aber gut, Bundespräsidentin wäre ja der Vorteil, du wärst überparteilich. Könntest du dir tatsächlich vorstellen, so diese Tippeltabeltour an einer Partei zu machen? Ich meine, wir haben aktuell stehen wir, weiß nicht, wann genau wir veröffentlicht werden, aber wir sind gerade so relativ knapp vor der Bundestagswahl.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein Riesenproblem damit, oder ich bin zwiespältig. Ich finde es manchmal schwierig, auf PolitikerInnen zu haten. Weil wir sehen und merken, dass viele, gerade junge Menschen, einen schwierigen Weg in die Politik finden. Weil natürlich, was sollst du in der Politik, wenn du halt irgendwie bei XY, irgendeinem Unternehmen mit deinem Know-how, mit deinem Studium, mit deinen Erfahrungen, eine Summe XX nach Hause bringst. Was willst du denn in der Politik? Obwohl es genau ja solche Leute auch in der Politik braucht. Wenn du überlegst, wenn du bei einem bunten Abendessen sitzt und da sitzen so viele bunte Köpfe von Menschen, die gute Gedanken, gute Impulse haben, wo man sich denkt, warum geht ihr nicht in die Politik?
Aber ich meine, die ganze Klimabewegung, Fridays, das sind lauter junge, total politische Menschen. Mhm.
Ja, und aber die würden vielleicht dann noch eher jetzt so in ihren jungen Jahren so das Gefühl haben, ja, ich will in die Politik, bis sie sehen, was habe ich eigentlich in den Anfangszeiten auf meinem Gehaltszettel. Und da kann ich ja eher für XY arbeiten, irgendwie im Klimamarketing-Bereich, ja, Hauptsache abgehakt. Wir haben auch jemanden fürs Klima eingestellt, ja, für XX-Summe. Ich glaube, Geld regiert dann doch irgendwann immer wieder die Welt. Und wir.
Aber es ging ja um dich. Also
um mich.
Du, würdest du tatsächlich so Parteipolitik? Ja gut, Franziska Giffey haben sie auch gerade einen Doktortitel aberkannt. Klammer auf, wer braucht den, Klammer zu. Und sie wird wahrscheinlich regierende Bürgermeisterin von Berlin. Ich würde, das ist tatsächlich eine gute Frage. Gibt es BundesministerInnen, die kein Studium haben? Ich glaube, Horst Seehofer hat keins, oder?
Ich weiß es tatsächlich gerade auch nicht.
Aber ich fände es mega cool, wenn es da Menschen geben würden, die sagen, ich habe eine Ausbildung.
Wie heißt denn der SPDler? Ach, der im Europaparlament.
Martin Schulz.
Martin Schulz.
Buchhändler.
Hatte, ja, der hatte auch kein Studium. Ja. Genau. Hm? Arbeiterkind.
Ja.
Gibt es, glaube ich, mehr, als wir gerade denken. Ob ich jetzt Parteipolitik mache, wäre mir wahrscheinlich zu einseitig. Also ich glaube, es hat seinen Grund, warum ich da gelandet bin, wo ich bin, weil ich diese Vielfältigkeit eben in meinem Beruf sehr, sehr liebe. Auch wenn du eben als freie Journalistin bei den Öffentlich-Rechtlichen eben nicht, das ist ja nicht die freie Wirtschaft, ne, dass du hier und da und um so, also ich verdiene das Gleiche wie eine Volontärin, die gerade ihren ersten Film macht. Wir haben den gleichen Tagesstundensatz und so. Und das ist nicht das, was einen antreibt, sondern wirklich das Honorar meines Berufs ist das ständige Auseinandersetzen mit neuen Themen. Und weil ich vielleicht ein paar Bildungsschritte verpasst habe, bin ich dahingehend ziemlich bildungsgeil.
Aber ich bin, also da würde ich dir tatsächlich widersprechen, ich finde die Formulierung sehr, sehr unglücklich. Mhm. Was heißt Bildungsschritte verpasst? Du hast einfach einen anderen Bildungsweg gewählt und hast dafür andere Erfahrungen gemacht, die diejenigen, die straight durchs Studium sind, überhaupt nicht gemacht haben. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten, glaubst du etwa ernsthaft im Geschichtsstudium lernst du irgendwas fürs Leben? In der Zwischenprüfung wirst du nach den Herausgebern der Monumenta Germania Historica gefragt. Ich kenne die heute nicht mehr. und das hat mir überhaupt nichts gebracht. Ja, okay. Und das ist tatsächlich so, wo ich sage, okay, man kann sicherlich, also total tolles Studium haben und eine Karriere in der akademischen Selbstverwaltung und wie sie nicht alles machen, aber du hast einfach andere Lebenserfahrungen gemacht und ich glaube tatsächlich auch, und das auch nochmal als persönliche Meinung, ich finde es super bewundernswert, wie du über Scheitern sprichst. Ich habe selten von ModeratorInnen gehört oder Personen des öffentlichen Interesses, des öffentlichen Lebens, die einfach sagen, ja, da war ich arbeitslos, scheiße. Aber das ist einfach, ich glaube, es gehört zu unserer Gesellschaft dazu.
Ja, und ich finde, wir sollten auch daraus kein Geheimnis machen, dass auch wir, die vielleicht irgendwo präsent sind mit unserem Gesicht und unserem Namen, ja auch einen Werdegang haben. Und ein Werdegang ist auch eben, ich meine, mein Gott, ich habe diverse Jobs gemacht, auch innerhalb meiner Journalistinnenkarriere, ja, da habe ich auch Jobs gemacht, die mit dem Journalismus nichts zu tun hatten, aber die mir meine
Miete... Zum Beispiel?
Ich habe in einem Büro gearbeitet und die Ablage gemacht. Und da war ich schon lange beim NDR. Schon lange. Aber das hat nicht gereicht. Also es hat nicht gereicht, dass ich konsequent, weil du bist freie. Du arbeitest nur dann, wenn du ein Thema hast. Und du musst ein Thema immer wieder neu pitchen. Also ich habe einen super Chef, der Bock hat, dass ich auch immer wieder neue Themen pitche. Und wenn ich gerade keine Idee habe, hat er vielleicht eine Idee und fragt, willst du hier umsetzen? Aber am Anfang war es durchaus so, dass ich in einem Büro in Hamburg für 8 Euro die Stunde gearbeitet habe. Und das ist noch nicht so lange her.
Das ist aber auch nichts, was man tatsächlich sehr häufig hört, dass die Leute drüber reden.
Ja, ich glaube, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wir irgendwie so ein bisschen in diese Scheinwelt aufrechterhalten wollen. Und dem ist halt nicht so. Und ich finde auch, wir sollen wegkommen von diesem, oh, und dann habe ich in einem Büro gearbeitet. Nein, hallo, das ist ein ehrenvoller Job. Ja. Die konnten nicht viel zahlen, aber diese 8 Euro die Stunde brauchte ich für die Tage, wo ich nicht als Journalistin arbeiten konnte. Und ich will auch wegkommen von dem, ich bin Kellner. Wenn du im fancy Lokal bist, dann machst du den. Und wenn du irgendwo in der Bäckerei den Kaffee machst, dann musst du dich verstecken, weil wir das irgendwie nicht so cool finden. Das finde ich falsch. Und ich finde es auch falsch, wenn zum Beispiel in den Talkshows irgendwie, wenn MigrantInnen irgendwie eingeladen werden und sie haben es ja geschafft. Ja, was soll das denn heißen? Ist jeder Friseur, jeder Dönerverkäufer, jede Putzfrau oder sonst was, haben die es nicht geschafft? Die haben es auch geschafft. Und dass immer nur so Vorzeigeobjekte, möchte gern Vorzeigeobjekte eingeladen werden, um sich darzustellen, finde ich falsch. Weil wir damit all denen, die vielleicht auch nie Bock hatten, irgendwie vor die Kamera zu gehen oder ein Buch zu schreiben oder sonst was zu machen, damit so ein bisschen Minderwertigkeitskomplex geben. Und das finde ich nicht gut.
Ja, wir haben eine interessante Leistungs- oder Karriere Definition. Also man muss bestimmte Erfolgsparameter haben, also vermeintliche Erfolgsparameter, um glücklich zu sein. Du kannst ja nicht glücklich sein, wenn du einen Job im Handwerk hast oder wenn du eben einen Dönerbude besitzt oder so. Wo ich sage, so, warum? Es sind Menschen, die unseren Alltag gestalten, die manchmal, ehrlicherweise, gebe ich ja auch zu, ist mir der Dönerbudenbesitzer näher als du es, wenn du bei Steuerung F irgendeinen Film machst, weil das für mein Leben ganz wichtig ist, dass ich da meinen Döner habe.
Ja, genau. Mir leid, ja. Und eigentlich, finde ich, müssen wir sogar so weit gehen, da ertappe ich mich gerade selber, dass wir da dem wieder ein Label geben, dass die mit migrantischem Hintergrund sind, weil jeder Currywurstbudenbesitzer, ja, der vielleicht eher deutsch ist als der Dönerbudenbesitzer, ja auch eine Form von Wertung verdient hat. Und ich finde es nicht gut, dass wir irgendwie immer denken, die es geschafft haben, Was ist denn geschafft, wenn jemand sich, keine Ahnung, es geschafft hat, mit einem Bus irgendwie eine Currywurst an den Mann zu bringen oder an die Frau und eine richtig gute Currysoße da drauf ballert, dann hat der es auch geschafft. Und ich find's komisch, dass wir so immer präsentieren, so, oh, sie haben es ja geschafft.
Also ich glaube, da gehört auch viel Selbstreflexion dazu. Also wir neigen einfach dazu, auch in den Medien lernen wir natürlich, das sind immer die Tollen, die Prinzen, die Vorbilder oder irgendwie sowas. Ja. Aber für den Alltag spielt das relativ wenig eine Rolle. Und das ist auch ein Problem bei einer Universität, die seit 1409 kontinuierlich besteht, dass du unglaublich in Hierarchien denkst. Ja, da ist die Rektorin, dann die Prorektoren, Dekane und so weiter.
Und die Kette.
Und die Kette, ja. Die Amtskette, die unsere Zuhörerinnen jetzt nicht sehen können. Hinter uns steht ich würde jetzt fast sagen Staatsporträt, aber es ist ein offizielles Amtsporträt der Rektorin der Universität Leipzig. Seit über 600 Jahren hatten wir 2010 das erste Mal eine Frau an die Spitze gewählt und sie trägt dort eine wunderbare, historisch sehr, sehr wertvolle, güldene Amtskette und wir haben gedacht, der traditionelle Charakter, das passt eigentlich ganz gut, aber man merkt halt auch, dass ich kenne so viele ProfessorInnen, die grüßen die Putzfrau nicht oder die Reinigungskraft, wenn die irgendwie über den Gang geht. Und das kann ich nicht leiden. Also weil ich sage mal so, für meinen Alltag ist das ein viel wichtigerer Mensch als, Entschuldigung, einer von den 300 ProfessorInnen. Also ja, und Nadine, unsere tolle Reinigungskraft, die wir jetzt vor kurzem erst wieder getroffen haben, die ist für mich die Heldin des Alltags, weil die ganz viel möglich macht. Und das sind auch die Hausmeisterin. Und wir sollten wirklich davon abkommen, immer so auf diese Titel oder Funktionshörigkeit oder aber auch mediale Präsenz zu gehen. Ja. Weil ich glaube, die Wertschätzung für das Individuum, und dafür stehen wir ja auch mit Diversity Management oder Diversity Policies, die würde uns allen ein bisschen gut tun.
Bin ich bei dir. Ich habe gerade darüber nachgedacht, weil du diese ganze Uni-Historie so unfassbar gut. Ich als nicht Unifrau der Uni Leipzig weiß ja nicht, ob das alles richtig war. Aber ich dachte gerade,
stimmt alles, weil ich süß bin.
Wie stolz ist man eigentlich auf dich, dass du das mit 29 so toll historisch wiedergeben kannst?
Überhaupt nicht. Die sind, glaube ich, also einige, also nein, darüber reden wir nach dem Podcast. Ich bin tatsächlich einer der wenigen, oder es gibt nicht sehr viele, aber das gebe ich zu. Ich glaube, es ist jemand aus einer bildungsfernen Schicht, ist es ein Privileg, dass ich studieren durfte. Meine Eltern niemand hat ein Abitur in meiner Familie. Ich glaube, es ist ein Privileg, an der Universität zu studieren und auch zu arbeiten, weil wir haben Menschen aus der ganzen Welt. Ich habe so viele wunderbare, fantastische Menschen in der Verwaltung kennengelernt, die Fahrer der Uni, genauso wie die Hausmeister oder ProfessorInnen, Rektorin. Das ist so ein Ort, wo die ganze Welt zusammenkommt und deshalb bin ich natürlich stolz, dass ich hier sein darf als ein Kind, wo nicht alles in die Wiege gelegt wurde. Ne? Meine Eltern hätten ein Studium gar nicht finanzieren können. Ich habe halt auch gearbeitet oder BAföG bekommen und so weiter. Und von daher, ja, also wenn du da einen gewissen Stolz hörst, dann bin ich einfach sehr, sehr dankbar darüber, dass ich diese Chance hatte. Aber ich bewerte es nicht über, weil mich gleichzeitig die akademische Arroganz unglaublich nervt. Es nervt mich, dass die Leute dann dastehen und ich teilweise dastehe, okay, ich schreibe jetzt gerade 5 Anträge, übertrieben, aber 2 parallel, damit irgendwie die Mitarbeiter in der Stabsstelle irgendwie einen Job haben. Und dann gibt's ProfessorInnen, die sind dann, naja, sagen wir Professorin, das ist negativ, kann also männlich bleiben, sozusagen, die sitzen dann im Senat und sagen so, also bevor ich einen Antrag schreibe, will ich eine halbe Stelle haben. Also das ist, wo ich denke, du wirst gut bezahlt, du hast ein sicheres Arbeitsverhältnis, schreib halt einen Antrag, es klappt nicht immer, aber das ärgert mich manchmal, dass das nicht erkannt wird, welches Privileg das ist, an der Uni zu arbeiten.
Ja, und weil du gerade so nochmal akademischen Titel und sowas angesprochen hast, ich finde, wir müssen auch davor aufpassen, dass wir diesen akademischen Titel so hochhängen und damit Menschen, die eigentlich irgendwie überhaupt gar nicht in eine Studierichtung gehen wollen, aber das nur machen, um eine gewisse Anerkennung in der Gesellschaft zu bekommen, dass wir die nicht verballern. Weil wenn du dir anguckst, wie viele Ausbildungsstellen irgendwie oder wie viele Firmen händeringend Ausbildungssuchende suchen und die scheitern damit, dass sie sagen, wir können eigentlich unseren Betrieb, ohne dass wir jetzt Fachkräfte ausbilden, nicht aufrechterhalten, weil alle meinen, sie müssen studieren, damit sie anerkannt werden. Das finde ich echt gefährlich.
Ja, und sie müssen alle aufs Gymnasium gehen, was totaler Quatsch ist, wenn die Kinder unglücklich sind. Ich kenne sozusagen so viele Eltern, wo dann klar ist, dass sie die Hausaufgaben machen und ihre Kinder da drin. Und für die Kinder wäre es vielleicht besser, wenn sie auf eine Oberschule oder wie auch immer das dann heißt, gehen würden. Das finde ich ganz schlimm, dass wir mittlerweile so ein System haben, wo okay, du hast jetzt kein Abitur, wow, hat's nicht gereicht. Na meine Güte, weißt du, wie viele Menschen in meinem Jahrgang ein Abitur haben, ja, wo ich gedacht habe, ey, die sind zu blöd, einen Toaster zu bedienen, wirklich. Und mit denen habe ich teilweise im Geschichtsstudium angefangen, weil wir keinen Numerus Clausus hatten. Und die haben dann irgendwie wieder alles gelernt, was wir in der 11. und 12. schon hatten. Also es ist kein Kriterium.
Ja, und ich glaube, wenn du das Abitur unter anderen Qualifikationen aufstellst, ja, oder andere Prüfungsfächer anbietest, dass dann der ein oder andere oder die ein oder andere dann eben auch auf einmal eine Prüfung ablegt, wo die oder derjenige, die gerne liest und auswendig lernt, nicht mehr mithalten kann. Ja, also es geht ja immer um Qualifikation. Ich war auch jemand, ich kann nicht gut lesen und mir merken. Wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, dann sind wir wieder beim Kneipengespräch, ja, das nehme ich mein ganzes Leben lang mit. Stets im Buch habe ich Probleme damit, mir das zu merken, weil meine Gedanken die ganze Zeit weggehen. Aber wenn ich jemanden ins Gesicht, in die Augen gucken kann, dann merke ich mir das. Wäre Abitur in dem Sinne so gewesen, dass ich die ganze Zeit face-to-face Unterricht nur mit meinem Lehrer oder Lehrerin gehabt hätte, hätte ich heute ein 1er Abitur.
Ja, glaube ich schon, aber es gibt auch unglaublich viele schlechte Lehrerinnen, ne? Also ja, das muss man auch sagen. Ja, genau. Und ich glaube, ich bin ein bisschen zu faul gewesen, um auswendig zu lernen, aber bestimmte Dinge sind logisch. Bismarcks außenpolitische Konzeption war für mich schon immer logisch. Aber irgendwelche Vektoren, die in der Mathematik dann waren, wo von links oben nach rechts unten ein Pfeil geht, frage ich mich jetzt heute, was wolltest du eigentlich von mir? Von daher reden wir nicht drüber, sondern reden wir über dich und du hast vielleicht nicht so viele akademische Titel, aber du hast Preise bekommen. Und einen ganz besonderen, den hast du 2020 bekommen für eine Reportage, den Krimme-Preis für deine Doku über die Sea-Watch, wo du mit der Kapitänin Rakete, heißt sie eigentlich Rakete oder Rakete?
Nee, Rakete.
Rakete unterwegs war. Vielleicht erzählst du erstmal, wie es überhaupt dazu kam, was war das für eine Doku und
Also, eigentlich sollte es gar keine Doku werden, to face it, ja? Wer will schon eine Doku über Seenotrettung sehen? Niemand damals. Ja, to be honest. Ja. So, ich war 2016, glaube ich, das erste Mal auf einem Seenotrettungsschiff von SOS Mediterranee für den WDR und dann auch NDR. Der NDR 7 Tage hat dann auch noch mal eine Auskopplung von gemacht und hat eine Reportage über die Seenotrettung gemacht. Als ich das damals gehört habe, so vor der libyschen Küste fahren deutsche ehrenamtliche Menschen aus der Zivilgesellschaft in so einem Schiff dorthin, um Menschen in Seenot zu retten, dachte ich so, okay, krass, das muss man ja irgendwie abbilden. Und darüber habe ich eine Reportage gemacht mit meinem Kollegen Harris, der war damals dabei als Kamera. Und das Thema lässt einen dann natürlich nicht mehr los. Für mich nicht, ohne dass ich jetzt aktivistisch bin oder so, aber journalistisch interessiert daran, was passiert da draußen eigentlich. Und als wir 2019 gedacht haben, also bevor wir auf dieses Schiff gegangen sind, habe ich mit meiner Redakteurin Anna Ort und Sven Lohmann vom NDR darüber geredet, so krass, vor der libyschen Küste ist gerade kein europäisches Seenotrettungsschiff im Einsatz, obwohl man weiß, es gehört oder es ist die tödlichste Fluchtroute der Welt. Also habe ich mit Sea-Watch telefoniert für ein Hintergrundgespräch. Erstmal so, wie ist es so? Ihr seid ja festgesetzt im Hafen von Sizilien. Wann fahrt ihr wieder raus? Wie ist die Lage? Könnt ihr mir sagen, wer ist da gerade hier? Bla, tralala. Und dann stehe ich im Supermarkt und kriege einen Anruf von Sea-Watch, von der Pressestelle. Nicht, weil ich sie kenne, sondern wegen einer journalistischen Anfrage. Das muss man dazu sagen. Also wir würden jetzt am 4. Juni oder so, ist das Schiff freigesetzt worden, wir würden dann wieder rausfahren. Wollt ihr das journalistische Team an Bord sein? Dazu muss man sagen, jedes Seenotrettungsschiff, fast jedes, weil es nicht so viel Platz gibt auf diesem Schiff, hat eine Warteliste von JournalistInnen oder Teams, die sich anmelden, das journalistisch zu begleiten.
Wie groß ist so ein Team? Zu zweit, zu dritt, zu viert?
Zu zweit. Also Jonas Schreieck und ich waren das Team vom NDR. Er war
die Kamera mehr oder weniger.
Jonas ist auch Journalist und Autor und so, aber er ist auf jeden Fall, ist das derjenige, der zum Glück ein Volo gemacht hat und weiß, wie man so eine Kamera bedient. Ja, ich hätte es nicht. Also wir haben sehr viel auch mit dem Handy gefilmt. Wir hatten sozusagen zwei Kameras, Jonas und mein Handy. Und inhaltlich haben wir da beide auch an dem Film gearbeitet. Und dann haben wir uns in der Redaktion besprochen und uns die Frage gestellt, was ist unser Arbeitstitel, was wollen wir zeigen? Weil jeder kennt ja schon diese Bilder, wie Menschen aus dem Meer gerettet werden, ja, und keiner wollte es mehr sehen. Und wir wussten, nichtsdestotrotz passiert es weiter, aber wer fährt da noch mit? Weil die Historie gezeigt hat, mittlerweile durch den Salvini in Italien wurden Seenotretter eben kriminalisiert, ja? Die Schlepper.
Ehemalige italienische Innenminister.
Genau. Die Schlepperbanden und die Push-Faktoren und, und. Wer fährt da also noch mit aus der Zivilgesellschaft mit dem Wissen, es könnte ja eine strafrechtliche Konsequenz mit sich bringen? Und das war eher unser Hauptschwerpunkt, dass wir uns auf der Brücke eben bewegen. Wer sind die Leute, die da mitfahren? dass wir am Ende 21 Tage auf diesem Schiff bleiben mussten, wusste ja keiner. Dementsprechend haben wir natürlich super viel Material mitgebracht. Da war da eine Carola-Rakete, eine deutsche Kapitänin mit Rasterzöpfen und ein italienischer Innenminister Salvini, der sehr, sehr, nennen wir es jetzt mal, traditionell war.
Konservativ reaktionär, würde ich eher sagen.
So, ja, wir sagen nichts mehr dazu, man kann ihn googeln. Und die zwei sind da sozusagen aufeinander getroffen, weil Salvini dann auch noch ein neues Dekret reingebracht hat, dass wenn du schon in die Territorialgewässer, in die Hoheitsgewässer Italien fährst, ohne Erlaubnis begehst du eigentlich schon eine Straftat und könntest 50.000 Euro Strafe bekommen, tritratrolala. Und dann wurde das auf einmal so ein Riesending und wir zwei kleinen Hansels vom NDR, von Steuerung F, waren da auf diesem Schiff.
Manchmal muss man Glück haben.
Manchmal muss man Glück haben. Es ist auch ein bisschen Reporterglück auch gewesen, aber es war nicht ein Reporterglück vom Interesse des Themas. Also wer mich kennt, der weiß, das Thema ist auf meiner Agenda so. Ich guck da drauf. Jonas ist da auch schon immer interessiert gewesen und so. Und am Ende waren wir halt eben die, die dieses Material angefangen haben. Und dann war auch noch Gott sei Dank ein Dokumentarplatz frei innerhalb vom NDR ARD. Und dann durften wir mit unserem ewig langen Material auch einen Dokumentarfilm machen. Dass wir daraufhin einen Grimme-Preis bekommen, das hätten wir nur nicht bekommen.
Wie lange war ursprünglich geplant? Weil du sagst, irgendwie 21 Tage war jetzt nicht so der Plan.
Naja, wir dachten so, okay, ihr fahrt raus, dauert 2 Tage bis zur libysche Küste. Dann wird vielleicht, wir dachten so 1,5 Wochen werden wir wahrscheinlich unterwegs sein. So, und dachten, in der Zeit kann man das gut abbilden. So
7, 10 Tage.
Aber dass es dann so lange dauert, bis und es hätte ja noch viel länger gedauert, hätte Rakete nicht gesagt, so, ist mir egal, ich fahre jetzt rein.
Und dann doch die Frage, 21 Tage auf so einem Schiff, wo es Platzmangel herrscht, wo die hygienischen Zustände wahrscheinlich nicht das Ideale sind und wo Verletzungen, Leid und Tod irgendwie normal sind. Kann man sich darauf vorbereiten? Ich meine, klar, du wusstest, du gehst auf dieses Schiff. Aber ist es nicht, also wenn du dann da bist, noch mal was ganz anderes?
Ist es. Und mein Glück war, ich hatte die Erfahrung schon mal, als ich das erste Mal auf so einem Seenotrettungsschiff war, was von den Zuständen noch mal schlimmer war, weil Menschen bei der Rettung ertrunken sind, weil das Wetter so schlecht war. Und ich erinnere mich an eine Szene, wo der Arzt Favilla wirklich zu uns sagte, so, ey, Kamera weg, entweder ihr helft uns jetzt oder ihr zieht euch zurück. Weil es wirklich darum ging, weiße Handschuhe anziehen und wir holen jetzt Leichen an Bord und das Schiff war so und so, ne? Dementsprechend konnte ich mich darauf vorbereiten. Macht natürlich trotzdem was mit mir. Als wir jetzt auf der Sea-Watch waren und so, ist das natürlich heftig, aber ich bin, und das Selbstbewusstsein habe ich, und das soll nicht kalt klingen, obwohl es vielleicht dann auch in dem Moment kalt ist, das von mir abzutrennen. Natürlich sitze ich dann in der Kabine und weiß, boah, das ist so doll, was hier gerade passiert. Aber natürlich weiß ich, Schätzchen, das passiert hier fast jeden Tag, ja? Also entweder du bist jetzt hier cool und berichtest darüber und nimmst jetzt nicht jede Geschichte mit und erzählst sie deiner Mutter, weil alles so schlimm und tragisch ist, oder du machst jetzt hier deinen Job. Und ich habe meinen Job gemacht. Das soll auch nicht überheblich klingen, sondern ich glaube, ich habe mit der Zeit gelernt, dass ich das dann ganz gut von mir abhalten kann. Und es gibt natürlich viele Kolleginnen, die sagen, oh, ich will da unbedingt mal mitmachen, ich will da unbedingt mal hin, ich will darüber berichten und so. Und ich muss sagen, man muss ehrlich mit sich sein, kann ich das oder kann ich das nicht? Weil niemandem ist geholfen, wenn das zu nah ans Herz geht. Da machst du deinen Job nicht gut und dann hilfst du den Leuten auf diesem Schiff auch nicht, weil die haben Besseres zu tun, als sich um dich zu kümmern, weil du gerade merkst, oh Gott, ich wurde vergewaltigt und ich muss mir das jetzt hier anhören, weil es ist heftig. Und das musst du, dann musst du hart sein und sagen, das nehme ich mit ins Privatleben, aber das hat hier nichts verloren.
Und diese 21 Tage beschäftigen die dich tatsächlich bis heute oder abgeschlossen, Kapitelfilm ist abgeschlossen, also klar, du wirst heute immer noch auf, wie auch bei uns, auf diesen Grimme-Preis angesprochen, aber ich stelle mir das so schwer vor, tatsächlich das, was du dort erlebt hast, hast du zwar vorher in Teilen schon mal erlebt, aber lässt einen das jemals komplett los?
Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das konsequent begleitet, aber ich glaube schon, und da bin ich dankbar für, dass ich die Erfahrung gemacht habe, zu sagen, ich habe aber mit den Leuten gesprochen, die das erlebt haben. Ich habe mit Leuten gesprochen, wo wir sagen, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, ja, wo ich aber weiß, Moment mal, dieser Mensch war in Folter, in illegaler Folterhaft in Libyen, ja, und ich habe die Narben gesehen und ich habe ein besseres Verständnis dafür, warum sich Menschen auf die Flucht begeben und ich habe ein besseres Verständnis dafür, dass man eher sagt, ich riskiere es, im Meer zu ertrinken, als noch einen Tag länger in einer illegalen in Libyen zu bleiben. So, das sehe ich als Mehrwert auch für meine Arbeit, um da besser drüber sprechen zu können. Natürlich macht das was mit mir, aber ich würde nicht sagen, dass mich das psychisch in dem Maße belastet, weil ich eben weiß, ich habe einen Bruchteil davon kennengelernt, was die Masse betrifft. Und ich bin kein Kriegs- oder kein Krisenjournalist. Ich habe Respekt davor vor Menschen, die wirklich in Krisengebieten hautnah nochmal dabei sind, die eben in Libyen das beobachten, wie Menschen wirklich versuchen, da rauszukommen.
Und tagtäglich. Ist die Kapitänin für dich eine Heldin?
Nein. Weil sie einfach ihren Job gemacht hat als Kapitänin. Sie hat einfach in ihrer Funktion als Kapitänin entschieden und nicht aus persönlichen politischen Beweggründen meines Erachtens, weil wir das wirklich hautnah miterlebt haben, wie lange da diskutiert und debattiert worden ist. Das war kein rebellisches und jetzt fahre ich rein, um zu zeigen und ich bringe diese Menschen als Heldin an Land, sondern da wurde lange wirklich. Jede Nacht kam die Polizei. Das war ein Debattieren, ein Verhandeln, ein bürokratisches Mitarbeiten miteinander, mit Anwälten, mit der italienischen Küstenwache, mit den Polizisten. Da war nichts von Rebellentum. Und irgendwann hat sie die Verantwortung genommen. Ich bin Kapitänin dieses Schiffes und ich sehe, länger kann ich diese Situation nicht garantieren, dass sie glimpflich davonkommen. Ich riskiere gerade, dass hier Menschen aus Erschöpfung über Bord springen. Und das verantworte ich nicht als Kapitänin. Und dann ist sie reingefahren.
Stelle ich mir trotzdem aus der Perspektive, die ich habe, die eine kleine ist, sehr verantwortungsvoll und mutig vor. Also ich würde tatsächlich von mutig zumindest sprechen. Mhm. Schweres Thema, schwere Kost und der Übergang kann überhaupt nicht gelingen. Aber trotzdem frage ich, du hast für diese Doku dann, die dann mehr oder weniger zufällig entstanden ist oder du die Chance hattest, eine Doku draus zu machen. Mhm. Der Sendeplatz beim NDR war, glaube ich, irgendwie 0 Uhr oder sowas, also spät abends. Da hast du dann den Krimme-Preis bekommen in der Kategorie, jetzt muss man nach Information und Kultur. Ich hoffe, das ist nicht falsch aufgeschrieben. Mhm. Was macht das dann wiederum mit einem? Also du hast diese krasse Erfahrung gemacht, 21 Tage da gewesen und es ist cool, dass du eine Doku gemacht hast. Mhm. Und dann kommt der Krimme-Preis irgendwie. Denkt man sich so, naja, möchte auch sein. Oder wurde mal Zeit oder klar? Oder was hast du dann gedacht in dem Moment? Was hat es mit dir gemacht?
Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Die ganze Redaktion hat sich gefreut, weil wir eben in einer Branche arbeiten, wo Preise einem auch zeigen, so, da hat jemand oder eine Redaktion, das ist ja auch eine Redaktionsarbeit, das waren ja jetzt nicht Jonas und ich alleine, wir waren die ganze Zeit in Gesprächen mit unserer Redakteurin, unserem Redakteur in Hamburg und so. Und auch unser Justiziar hat uns sehr gut geholfen, wie wir uns zu verhalten haben, mit Filmmaterial an die Polizei abgeben und so. Deswegen ist das so eine Teamarbeit, definitiv und immer. Ich habe mich super gefreut, total. Aber interessanter war eher die Außenwirkung. Wie reagieren oder wie nehmen dich auf einmal Menschen wahr, wenn du sowas wie einen Grimme-Preis bekommen hast, ja? Das ist ja wie Botox, ja? Auf einmal gucken alle und sagen, wow, du siehst so gut aus, obwohl du denkst, Moment mal, ich habe 15 Tage nicht geschlafen, ja? Aber jetzt hast du einen Grimme-Preis und alle denken so, wow, toll.
Okay, da ich jetzt wahrscheinlich mit dem Grimme-Preis eher noch länger brauchen werde, Jan, setz mal bitte Botox auf die Liste.
So, also, auf einmal kriegst du eine Aufmerksamkeit. Ja. Und auf einmal denken auch alle Leute so, wow, du hast es geschafft. Also ich glaube, das Jahr mit dem Grimme-Preis und dem Dokumentarfilm war auch wirtschaftlich ein schlechtes Jahr, weil wir haben den Dokumentarfilm irgendwie in Kinos gezeigt und. Das heißt, da hinfahren, klar, die Reisekosten werden übernommen und so, vielleicht kriegst du eine kleine Aufwandsentschädigung, aber du verdienst ja kein Geld. Du willst deinen Film an die Leute bringen und du verdienst auch nicht, Kinosaal Berlin ausverkauft, ja, habe ich nichts von. Ich freue mich fürs Kino, aber so, ne, das finde ich auch wichtig, dass man das sagt. Das heißt nicht, dass ich 500 Tickets verkauft habe. Ja. Das hat das Kino gemacht und wir haben den Kino zur Verfügung gestellt. Und natürlich läuft der Film in der ARD-Mediathek, das muss man natürlich auch sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man auf einmal denkt, so, ach, ich lehne mich zurück, die Leute kommen auf mich zu. Überhaupt nicht. Also du musst weiterhin als freie Journalistin deine Themen nach vorne bringen.
Aber so ein bisschen stolz ist man doch schon und denkt sich so an die Typen vom Bayerischen Rundfunk. Tja, hat wohl doch gereicht, oder? Gib ehrlich jetzt, unter uns
ja,
beides guckt niemand zu.
Moment, ich überlege. Also ja, doch, ein bisschen.
Darauf ein Getränk, Prost. Ja. Was ich mich dann noch frage ist, als künftige Bundespräsidentin, du hast gerade ganz klar gesagt, das war ein Job, du warst auch, hast da sämtliche journalistische Neutralität an den Tag gelegt. Aber wenn man das einmal miterlebt hat, du kannst total distanziert und objektiv, soweit es das geht, sein, nerven dich, und ich wollte jetzt kurz sagen, kotzen dich nicht manchmal politische Debatten in Deutschland an, weil ihr denkt so, ey, ihr kriegt gar nicht mit, was da gerade läuft. Also wie unpolitisch kann man als Journalistin dann noch sein, wenn man sowas mitgemacht hat?
Naja, das Ding ist halt einfach so, wollen wir, dass wir eine humanitärere Politik haben, dann werden wir sie definitiv haben. Ich bin mir sicher, dass wenn PolitikerInnen auf solchen Seenotrettungsmissionen mitfahren, ihr Dublin-Abkommen und so vielleicht nochmal überdenken. Und wenn man von einer Flüchtlingsunterkunft in Süditalien steht oder auch vielleicht in Griechenland, da war ich aber nicht, dass man da auch nochmal drüber nachdenkt, ja. Also ich glaube schon, dass Begegnung, eine hautnahe Begegnung mit einer Situation, natürlich kann man sagen, na, das waren ja nur ein paar. Aber diese paar stehen für eine Masse von. Ich glaube schon, dass wir eine andere Politik hätten, wenn man in allen, und das ist jetzt nicht egal, ob es jetzt Asylpolitik ist oder eine andere Politik, alles das, was man hautnah miterlebt, glaube ich schon, dass das dazu anregt, darüber nachzudenken. Wie wenn irgendwie der, wenn ein Arbeitsminister oder ein Umweltminister oder so irgendwo eintaucht, wo man sagt so, oh ja, die Arbeitsbedingungen hier sind richtig hart. Vielleicht, das bringe ich jetzt in meiner Partei nach vorne.
Aber warum? Also ich meine, du hast eine besonders harte Situation gehabt, mit 21 Tagen auf diesem Schiff zu sein. Mhm. Ich habe den Eindruck, viele PolitikerInnen, die waren alle, wie es hieß, in Moria und in den Flüchtlingslagern, die haben das, also das sind so nette Pressetermine, die laufen da mal durch. Mhm. Und du hast das doch also ganz anders gespürt, weil du auf diesem Schiff warst, weil du dabei warst. Und da konnte man Dinge nicht verbergen. Und manchmal hat man so den Eindruck, okay, die PolitikerInnen, die sehen das, was sie sehen wollen. Mhm. Persönliche Meinung, sehr ketzerisch. Aber ich bin halt so ein bisschen hin und her gerissen zwischen auf der einen Seite, gehören sie dahin in diese Lage, sie müssen sich ein Bild vor Ort machen, aber sie machen sich doch nur einen Bruchteil von dem, was du jetzt machen konntest bei 21 Tagen.
Das ist richtig, aber ich glaube auch, dass ich dadurch, dass ich diese 21 Tage erlebt habe, eben differenzierter bin oder eben auch schon mal vor ein paar Jahren auf einem Seenotrettungsschiff war, differenzierter bin oder nochmal anders über unsere Politik nachdenke, als vielleicht jemand, der einfach pauschal sagt, wir müssen doch, das ist doch ganz schrecklich. Ich finde halt, natürlich sollten wir, meine Meinung ist, natürlich müssen wir weiterhin Asylgesetze haben und natürlich müssen wir weiterhin auch gucken, wem gewähren wir Asyl, wem gewähren wir nicht Asyl. Ja, ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, nur weil ich mal so was in einer Krisensituation berichtet habe, bin ich jetzt direkt dafür, offene Grenzen und wir müssen sie alle und hier und da und tralala. Ja, das ist ja genauso naiv, sondern dass wir geregelter gucken müssen, okay, hat jemand Asylanspruch oder nicht? Aber der Prozess, der muss verändert werden. Ein Seenotrettungsschiff ist keine Flüchtlingsunterkunft. Wenn Menschen gerettet werden, müssen die erstmal in Sicherheit gebracht werden. Da kann man nicht lange debattieren, wohin, tralala. Das ist kein Zustand für niemanden. Es ist auch kein Zustand, dass man 5 Jahre in einer Asylunterkunft sitzt und keine Möglichkeiten hat und noch nicht mal die Sprache lernen darf, bis man weiß, darf ich bleiben oder darf ich nicht. Macht was mit den Leuten, weil nichts ist schlimmerer, als einfach irgendwo festzusitzen und nicht weiterzukommen. Und da geht es auch nicht drum, komme ich jetzt aus Westafrika, Südafrika oder Nordafrika oder komme ich aus Nordeuropa. Ein Mensch, der nicht beschäftigt wird und eingesperrt wird, egal ob es jetzt eine illegale Haft ist oder eine Asylunterkunft, wird kurz oder lang frustriert sein. Und da finde ich, da muss die Politik definitiv dran arbeiten, an ihren Asylgesetzen, wie sie sie anwenden. Dass du 4 Jahre wartest, bis du erfährst, darf ich bleiben oder nicht und in diesen 4 Jahren eigentlich nicht machen darfst, das ist eine Schande für Europa, wenn das so ist. So darf es nicht sein, weil damit kreieren wir frustrierte Menschen.
Ich habe gerade gedacht, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ein Hoch auf unsere künftige Bundespräsidentin, Erstintendantin und dann Bundespräsidentin.
Und jetzt denkt man sich, Nadja aber sie trinkt zu viel.
Nee, das macht dich sympathisch. Wir sind auch nicht am Ende, aber wir trinken erstmal einen Schluck. Und wir kommen damit zu meiner Lieblingskategorie. Nachdem ich in der letzten Folge kritisiert hatte, dass der ominöse Umschlag, dessen Inhalt ich nicht kenne, nicht wie in vorherigen Sendungen ein Cat-Content enthielt, hat Jan sich sozusagen ganze Mühe gegeben und unser Umschlag enthält sowohl Cat- als auch Dog-Content. Die interessierte Hörerin weiß, dass ich ja eher der Hunde-Fan als Katzen-Fan bin. Ja. Ich habe aber eine sehr gute Freundin, die Katzenliebhaberin ist, deshalb darf ich Katzen nicht diskriminieren. Okay. Und die hört uns auch, hallo Nanja. Und deshalb lieben wir beide Tiere. Ich mache das jetzt auf und dann kommt vermutlich irgendwas für uns beide. Unser Podcast-Produzent Jan und das Redaktionsteam von Traditionell Unkonventionell schreiben uns: Liebe Nadja, lieber Georg, herzlich willkommen, tu dies oder tu das. Wie immer ein sehr intuitives Spiel. Greift in den Umschlag und zieht einen Zettel, beantwortet die Fragen. Mit freundlichsten Grüßen, viel Spaß. Also mit freundlichsten Grüßen irritiert mich ein bisschen. Also Nadja, du musst ziehen und dann...
Hast du aber trotzdem gut gemacht, Jan. Soll ich mal ein Foto von Jan machen und ihr blendet das ein? Mach das mal kurz.
Wir blenden das mal ein. Ich finde, das könnte der Jan auch machen, weil der ist ja für den Schnitt zuständig.
Wir machen das jetzt so. Bevor wir Jan mehr Arbeit machen, machen wir einfach so. Seht ihr das? Das ist Jan.
Genau. Macht richtig Bock. Er hat sich richtig hübsch gemacht für uns.
Ich Bock, dass es gleich, dass es vorbei ist.
Und weil ich wahrscheinlich mit Irina zu viel über, da waren halt mehrere Zettel im Umschlag drin, gibt's nur vier. Ja, von daher,
wie lange machen wir hier eigentlich? Soll ich jetzt, ich habe jetzt alle vier.
Du darfst einziehen, nur, du musst einziehen
ich
und den Rest.
Aber immer alles haben.
Nein, du hast nicht alle vier, du hast einen gezogen, glaube ich, oder?
Ist es einer?
Ist einer.
So ein dicker Zettel. Oh, ist aber viel drauf.
Na dann.
Okay.
Du musst vorlesen.
Lieber auf der Mitgliederversammlung des Vereins für deutsche Sprache das Gender-Sternchen verteidigen oder auf Querdenken-Demos Sensibilisierungsworkshops für Demokratie anbieten.
Also der Verein für deutsche Sprache ist ein mir durchaus nicht unbekannter Verein, die sich da, also das ist ja deine Aufgabe, also musst du antworten.
Nee, ich habe sie dir doch vorgelesen. Sorry, Schätzchen.
Boah. Aber nein, nicht. Also Jan, beim nächsten Mal Gäste, die auch das machen, was ich sage. grundsätzlich bin ich der Meinung, da ich das schon öfters gemacht habe, ich verteidige gerne beim Verein für deutsche Sprache das Gendersternchen.
Ja.
Weil ich glaube, dass geschlechtergerechte Sprache wichtig ist und dass da unglaublich viel Fake News in der Welt sind.
Oh, ja. Okay, aber findest du es denn schlimm, dass ich mich so schwer damit tue? Weil ich merke, dass ich das nicht so flüssig über die Lippen bekomme wie du. Wenn ich sage KünstlerInnen, da merkt man so, sie bemüht sich.
Überhaupt
du sagst
nicht.
KünstlerInnen. Nee, du machst es so flüssig.
Ich finde das total. Nee, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Gendern steht jetzt wieder später erst drauf, aber bevor wir zum nächsten. Tatsächlich bin ich kein Freund davon, Menschen so sprachlich ständig zu korrigieren und sagen, du musst aber so sprechen. Ich glaube, dass je mehr man das ideologisiert, desto schwerer wird es. Ich bin selber jemand, der früher im Studentenrat korrigiert wurde, weil ich nicht gegendert habe. Das fand ich furchtbar. Ich war Studierendenvertreter, Studentenvertreter im FSJ Geschichte. Und ich fand es ganz furchtbar, dass die korrigiert haben und meine Texte gegendert, oder was ich gesagt habe, gegendert habe. Ich glaube aber heute, dass es auch schwierig ist, weil es kaum ein ideologisierteres Thema als diese sogenannte vermeintliche Gendersprache gibt. Wir alle haben ein Geschlecht und wir alle wollen auch berücksichtigt werden. Und lass uns drüber reden, wie man das macht. Und für mich ist es einfach, ich bin in der Universität, in einer akademischen Bubble und ich versuche natürlich Vorbild zu sein, weil ich glaube, ich weiß, es gibt mehr als drei Geschlechter und deshalb auch so zu sprechen. Das ist aber für viele andere nicht so. Ich bin auch froh, wenn Menschen akzeptieren, dass Sprache überhaupt Bewusstsein bildet, weil es ist einfach etwas anderes, wenn du sagst, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Das wissen wir aus Studien einfach. Und ich finde zum Beispiel, dass du die ganze Zeit versuchst zu gendern. Ich wertschätze das total, ja. Weil ich glaube, dass da auch einfach keine Ignoranz da ist. Und du sagst, okay, das ist für den Typen vielleicht jetzt wichtig oder so. Das ist nicht in meinem Kontext.
Ja, ich glaube halt einfach, Veränderung soll passieren, braucht auch Zeit. Aber ich bin ein Fan von Veränderung, wenn es dazu beisteuert, dass wir in einer gleichberechtigteren Gesellschaft leben. So, und dazu müssen wir uns ja weiterentwickeln, ja. Also wir können ja nicht immer zurückgucken und sagen, in den 70ern ist das passiert, in den 80ern ist das passiert, in den 90ern haben wir dann das gemacht. So, auch in unserer Generation muss sich ja was Neues verändern, damit die in 30 Jahren sagen, und 2020 ist dann das passiert. Da wurde dann das Gender-Sternchen dann, gibt's ja schon länger, aber etablierter in
Medien. Wir würden ja sagen den Doppelpunkt.
Ihr macht den Doppelpunkt, nicht das Sternchen?
Nee, wir machen Doppelpunkt, richtig.
Ups. Nein. Naja, aber auch das gehört dazu.
Auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Ich sage auch immer, auf dem Markt spielt das keine Rolle. Also,
sagt
wenn
man dann Gender-Doppelpunkt? Innen?
Den Mitarbeiter-Doppelpunkt innen.
Mitarbeiter, Doppelpunkt, innen.
Aber das ist sozusagen Doppelpunkt zum Gendern. Tatsächlich bei deinen KollegInnen von der Tagesschau auf dem Social-Media-Kanal setzt sich das auch durch. Es gibt, also für mich ist einfach, ist es eine gewisserweise eine akademische Debatte. Ob ich jetzt Unterstrich, Binnenie, Sternchen, Doppelpunkt. Und ich verstehe jede Person, die sagt, das überfordert mich ein bisschen.
Mhm.
Ich glaube aber, es ist wichtig, sich über das Thema geschlechtergerechte Sprache Gedanken zu machen.
Und können wir denn sagen, zum Beispiel, ich glaube jetzt, dass die ältere Generation, die Nicht-AkademikerInnen oder auch diejenigen, die das vielleicht medial nicht so mitbekommen oder nicht so verfolgen, dass die das eben nicht anwenden, sollten wir denen böse sein?
Nein.
Danke.
Überhaupt nicht. Aber ich finde auch, gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch im Fernsehen, da sind einige Moderatorinnen von Tagesthemen heute oder so, die das machen wollen, weil sie sagen, es gibt Studien, die sagen einfach, dass die Verwendung von Sprache Bewusstsein bildet. Und das ist völlig okay. Ich möchte aber auch niemanden korrigieren, weil ich sage, okay, du genderst jetzt nicht oder du genderst binär. Ich komme jetzt mit meinem dritten Geschlecht. Weil ich sage, okay, wenn du liebe Zuschauerinnen und Zuschauer sagst, dann lässt du das dritte Geschlecht weg.
Ja.
Nein, das finde ich nicht.
Wie sagt man das dann?
Liebe ZuschauerInnen. Ist auch kürzer.
Ah, okay. Mhm.
Aber das ist so, weißt du, wo ich sage, wir müssen drüber reden, wir müssen das anerkennen, aber wir sollten aufhören, uns gegenseitig ideologisch anzufeinden. Und im Wahlkampf, wenn dann gesagt wird, ihr müsst jetzt gendern oder an Universitäten, was ja nur mein Spielfeld ist, dann wird man schlechter bewertet, wenn man nicht gendert. Das stimmt nicht. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht.
Es muss dann trotzdem, wie meinst du, dass es dann trotzdem authentisch und überzeugt werden, gesprochen werden sollte? Oder
Ich finde, der Dialog auf Augenhöhe, der wertschätzende Dialog auf Augenhöhe ist es wichtig. Ganz ehrlich, du kannst im generischen Maskulinum schreiben. Ich habe einen ganz tollen Kollegen bei mir im Akademischen Senat, der eher konservativ ist, der sagt, er würde nie gendern. Den mag ich menschlich total sehr. Wir tauschen uns darüber aus. Aber der Diskurs darüber ist wichtig, weil er will das Gleiche wie ich. Er will eine offene Gesellschaft, er will eine nicht diskriminierende Gesellschaft, er will fair sein. Und klar, ich sage dann, aufgrund der Studien sollte man gendern, weil ne, Sprache Bewusstsein bildet. Er sagt, nö, er möchte einfach mit dem generischen Maskulinum. Das ist einfach ein guter Weg, miteinander einen Diskurs zu treten. Aber ich finde, der aggressive Grundton, gerade beim Thema geschlechtergerechte Sprache, der gefällt mir nicht. Weil, und da hast du einen Punkt angesprochen, der, finde ich, zu kurz kommt. Häufig wird das Thema geschlechtergerechte Sprache in einen Widerspruch zu tatsächlicher Gleichstellung gebracht. Ich sage überhaupt nicht, dass der Gender-Doppelpunkt, Sternchen oder wie auch immer, irgendwas im Alltag für die Gleichberechtigung der Frau tut. Nee. Ich bin für ein Entgelttransparenzgesetz, für eine Quote im Bundestag, für eine Quote in Aufsichtsräten oder ähnliches. Also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das heißt nicht, dass es mit Sprache gelöst wird. Es ist nur ein winziger Baustein in der Wahrnehmung und in der Gesellschaft.
Ja.
Jetzt habe ich ganz viel geredet.
Jetzt sag ich mal, darauf trinken wir.
Darauf trinken wir einen, ne?
Ja. Mit Susanne Daubner, mittwochs SUS vom Späti-Cornern. Was ist denn SUS? Ein Sus? Ist das ein Bier hier oder was?
Sass.
Ein Sass? Ach so, Sass. Ja. Jetzt, oh Gott, ich bin, also das hätte, das ist natürlich jetzt...
Das schneiden wir natürlich paint. Nicht, den Zwischentalk mit unserem Podcast-Produzenten Jan.
Nee, also, aber das ist Sass. Jetzt, also wirklich auch, also ich meine, sie hat es verkündet, ja, und da, es gibt ja dieses Meme mit ihr, ne, Sass.
Ja, und jetzt erzähl mal, was steht auf deinem Zettel?
Ich es nicht wusste, was es ist. Also lieber mit Susanne Daubner, Mittwoch Sass vom Späti-Cornern. Oder mit Klaus Kleber Grinch beim Karaoke flexen.
Okay, jetzt sind wir definitiv im Jugendsprech. Für alle diejenigen, die über 19 sind, könntest du das vielleicht kurz übersetzen, nee, was du gerade beantworten musst?
Ich kann es überhaupt nicht. Also willst du eher mit Daubner oder Kleber abhängen? So, das ist meine Sportfassung.
Der Daubner und dem Kleber.
Mit dem Kleber oder mit der Daubner.
Naja, was willst du?
Ich?
Ja.
Ist die Frage geht an dich.
Ach so, die geht an mich. Ja, ganz klar, Susanne Daubner.
Ehrlich?
Wir haben ja vorhin drüber geredet, dass sie immer die Anmoderation verkackt. Also ich finde immer das ganz schlimm, wenn sie mit macht und irgendwie. Aber ich liebe Susanne Daubner.
Ich finde sie auch, Susanne Daubner kommt in dieser ganzen Debatte, wer ist bei der Tagesschau, wer geht von der Tagesschau, viel zu kurz.
Ja, und die ist großartig.
Ja, die
sieht immer perfekt gestylt und hat immer ihre Texte perfekt drauf. Großartige Frau.
Ich finde auch, die Daubner, das ist Tagesschau. Was reden wir denn über
Jens
so?
Lieber?
Also dann eher die Daubner.
Definitiv. Und Klaus Kleber ist ja auch ZDF, ne? Also das
ZDF ist
ja
Klaus Kleber ist auch ZDF. Aber ich glaube, so ein Abend mit Daubner und Kleber zusammen ist auch nicht unwitzig. Würde ich gerne machen. Find beide gut.
Ich bin völlig irritiert. Beschwipst? Entschuldige bitte, das ist ein traditionell unkonventioneller, seriöser Diversitätspodcast. Wir haben es geschafft, diesen Podcast in dieser Büroatmosphäre irgendwie zu einem Kneipengespräch werden zu lassen. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass du heute da warst. Und ich probiere es jetzt nochmal. Nadja Kailuli.
Und ich dachte, er sagt, und wie war das nochmal dein Name?
Danke für diesen wunderbaren Podcast.
Ja, ich danke euch.
Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht das letzte Mal. Ich glaube, wir werden Dauer GesprächspartnerInnen. Danke fürs Zuhören und Zusehen. Gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcast. Schreibt bei YouTube, wie toll ihr uns findet und wie schön diese unglaublich kompetente und witzige junge Frau ist, mit der ich heute so viel Zeit verbringen durfte. Das war traditionell unkonventionell der Diversity Podcast und wir sind raus.
Danke, dass du, also wirklich. So, das war wirklich
traditionell.
Tschüss.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.